Genau. Genau. Naja, dann werden wir halt jetzt in kleiner Runde ein bisschen plaudern. Also das Thema war Wesen und Aufgabe der anthroposophischen Gesellschaft. Ich habe mir einfach gedacht, zum Gründungsjubiläum der ersten anthroposophischen Gesellschaft 1912, 1913 sollte man es nicht einfach so vorbeiziehen lassen, sondern einfach uns ein bisschen Gedanken darüber machen. Was ist die anthroposophische Gesellschaft? In welcher Beziehung steht sie zur Anthroposophie? Was kann sie heute tun? Was können wir anders tun? Ich habe sogar die Schicksalsfrage gestellt, brauchen wir überhaupt eine anthroposophische Gesellschaft? Das ist ja auch so eine Frage, die man sich stellen kann. Nicht, weil man kann im Prinzip Anthroposophie betreiben, indem man sagt, Werke Steiner sind veröffentlicht, ich kann sie lesen, ich kann sie studieren, ich kann meditieren in meinen Kammern. Also was kann dann eine anthroposophische Gesellschaft bewirken? Und ich glaube, es ist beim letzten Vortrag, also ich habe es auf zwei Vorträge aufgeteilt. Also einen ersten habe ich schon vor Weihnachten gehalten. Und ich glaube, da ist deutlich herausgekommen, dass man natürlich Anthroposophie betreiben kann ohne anthroposophische Gesellschaft, aber dass anthroposophische Gesellschaft als solches ein sehr wesentliches Mittel ist, um eben diesen geistigen Impuls der Anthroposophie wirklich hier auf die Erde herunterzubringen und hineinzustellen. Also es braucht einfach, wie soll ich sagen, eine äußere, geradezu physische Körperschaft, um es in der Welt wirklich vertreten zu können. Geistige Wirkungen wären natürlich sonst auch da, das ist schon ganz klar. Aber dass es wirklich ein, sage ich mal, kulturmitbestimmender Faktor wird, dazu braucht es eben auch einen Gesellschaftsorganismus. Und der natürlich auch mit dabei einen gewissen Haken insofern hat, weil man sich damit auch gewisse Probleme aufhalst, weil Gesellschaften in der Regel immer Probleme machen. Und die anthroposophische Gesellschaft, wie wir wissen, war in der Vergangenheit nicht frei davon. Also es hat viele Konflikte gegeben, einfach weil, wenn man in ein Gesellschaftssystem einsteigt, man auch notwendigerweise immer mit einem sehr starken arimanischen Impuls zu kämpfen hat. Also jede Institutionalisierung ist ein gewisser arimanischer Impuls da. Und ich bin im letzten Vortrag sehr stark eingegangen, auch als Vergleich irgendwo auf das System der katholischen Kirche, also der Kirche selber, weil das ein Schicksal genommen hat, dass es also ganz stark diesem arimanischen Impuls letztlich verfallen ist und der ganz stark drinnen lebt. Was nicht heißt, dass es einzelne Kirchenvertreter gibt, die ganz großartig sind, aber das System als solches ist also wahnsinnig arimanisiert worden, also namentlich die katholische Kirche. In der orthodoxen Kirche ist das ein bisschen weniger, da ist mehr so ein luziferischer Impuls ein bisschen drinnen. Also sagen wir mal so, in einem Gesellschaftssystem hat man es überhaupt sehr stark mit diesen beiden Widersacherkräften immer wieder auch zu rechnen drinnen. Und zu rechnen insofern, als das natürlich dann auch gewisse Inspirationen den Mitgliedern gibt. Es ist einerseits also diese Inspirationsquelle da, die durch die Anthroposophie selber gegeben ist, die man als das Wesen eigentlich auffassen kann, also wirklich als ein geistiges Wesen auffassen kann, das sich eben, sagen wir mal, in der Gesellschaft verkörpern will oder verkörpern kann unter Umständen und wo die eigentlichen geistigen Impulse hereinkommen, aber dadurch, dass ich es institutionalisiere, habe ich sehr stark auch in der Institution selber diese arimanischen und luziferischen Impulse drinnen. Und die wirken auch sehr stark inspirierend. Also da, nämlich stärker, als wenn sich der einzelne Mensch mit Anthroposophie beschäftigt. Da muss natürlich für sich privates Individuum auch mit beiden kämpfen immer wieder. Also wir sind immer wieder aufgefordert, das menschliche Ich mit diesen beiden Wesenheiten uns auseinanderzusetzen. Aber man muss sich bewusst sein, wenn das Ganze in einer Institution ist, dann wird das noch verstärkt. Dann bekommen also diese Widersacher noch eine größere Stärke auch irgendwo. Und man muss verteufelt aufpassen, dass man, wie man mit denen umgeht, drinnen, dass die nicht die Oberhand gewinnen. Weil eben zum Beispiel in der katholischen Kirche hat das so, ohne dass ich auf die Kirche jetzt schimpfen will in irgendeiner Weise, aber hat das ganz stark also die Überhand gewonnen. Und im Grunde so weit, dass ein wirkliches spirituelles Leben in der Kirche eigentlich gar nicht erwünscht ist. Also im Grunde ist das das Schlimmste, was man dort haben will. Also das ist eigentlich der Teufel, den man austreiben will im Grunde. So als Institution gesehen. Ich meine, es gibt einzelne Priester, Mönche, Bischöfe von mir, also das sonst, die selber einen starken geistigen Zugang durchaus haben, aber die Institutionen nicht. Die arbeitet dem entgegen und man muss sich bewusst sein, dass diese einzelnen Vertreter, in denen auch Geistiges in der Kirche lebt, dass die eigentlich gegen die Institution immer wieder ankämpfen müssen und sich gegen die Institution bewähren müssen. Weil es ist eben gar nicht gesagt, dass wenn man spricht über geistige Dinge und nachdenkt über geistige Dinge und sich beschäftigt damit, dass man deswegen nicht ein ganz materialistisches Denken haben kann. Also zum Beispiel die Theologie als solche ist ein ganz materialistisches Denksystem geworden. Also, und das heißt in der Praxis, dass damit so fast wahr gemacht wird, das, was heutzutage die Naturwissenschaft groß herausbringt, das sagt nur, das Gehirn ist eigentlich das, was denkt und ist der Denkapparat. Eigentlich gibt es da gar nichts Geistiges dahinter, sondern es ist ein Apparat da oben, von mir aus ein komplexer Computer, der halt irgend sowas wie Gedanken spinnt oder informationsverarbeitende Prozesse durchführt im Prinzip. Und die Gefahr der materialistischen Denkweise besteht darin, dass das mit der Zeit verwirklicht wird, dass eben wirklich einfach fertige Gedankenprozesse fortrollen im Grunde und da ist überhaupt nichts Geistiges mehr drinnen. Weil Geistiges heißt, dass etwas Schöpferisches drinnen ist, was wirklich immer wieder ursprünglich aus dem Geistigen etwas herausholt und im Grunde das Gehirn nur als Spiegelungsinstrument benutzt. Und das ist einmal zwar abzutöten, aber nur kurzzeitig. Nicht wahr? Weil man muss sich bewusst sein, was wir normalerweise in unserem heutigen Tagesbewusstsein als Gedanke im Bewusstsein haben, das ist eigentlich das abgetötete Geistige. Das ist das, was nämlich am Gehirn erstirbt und uns im genauen Moment dieses Ersterbens erst bewusst wird. Also es ist einfach ein Erziehungsmittel zur Bewusstwerdung. Wir sind halt heute noch immer in der Anfangsphase der Bewusstseinsseele, wo wir Bewusstsein ganz stark lernen, daran, dass wir es am Toten erkennen. Und Anthroposophie will aber gerade den Weg ebnen dafür, dass wir Bewusstsein auch auf einer Ebene weiter oben, also das heißt weiter dem Geistigen zu, zumindest dem Ätherischen, also dort, wo die eigentlichen Lebensbildekräfte tätig sind, dass wir dort bewusst werden. Das sind wir normalerweise nicht, weil unsere normalen, logischen, abstrakten Gedanken sind die zwar aus dem ätherischen Bildungsprozess herauskommen, aber da erleben wir sie noch nicht, sondern wir erleben sie dann, wenn sie am Gehirn absterben, im Grunde, und dort ja im Grunde mit einem Zerstörungsprozess sogar im Gehirn verbunden sind. Weil jeder Nervenimpuls ist ein kurzer Zerstörungsprozess im Gehirn, der passiert. Und diese, ich möchte fast sagen, diese Verletzung, diese kurzfristige Verletzung im Gehirn, die ist es, die eigentlich unser Bewusstsein erweckt. Also diese Krücke ist es, die brauchen wir halt im Moment noch. Muss auch klar sein, dass wir das als Erziehungsmittel gebraucht haben. Ich sage bewusst jetzt in der Vergangenheit, weil langsam sollte man darüber hinweggekommen, aber es war notwendig. Und ich habe das letzte Mal ein bisschen auch gezeigt, wie das Geniale der mittelalterlichen Theologie, etwa der Scholastik, der Hochscholastik, wie sie etwa Thomas von Aquin gegeben hat, das Geniale daran bestand, also da wirklich fast bis an die Grenze dieses Abtötens heranzugehen, aber gerade noch so den letzten Zipfel des lebendig-ätherischen mitzunehmen. Und nur der nächste Schritt ist dann der, dass es wirklich total abstirbt und dass das Bewusstsein, das allerdings damals noch ein altes Bewusstsein war, also noch nicht so wach war wie wir, es heute vielleicht erwerben können durch Anthroposophie. Aber der nächste Schritt war der in den Materialismus hinein. Und man muss also sagen, das moderne naturwissenschaftliche Denken ist im Grunde in gerader Linie aus dem theologischen Denken herausgegangen. Also wenn wir von Naturgesetzen und so weiter reden, dann ist das eigentlich die Fortsetzung der theologischen Gesetze, nur halt jetzt auf was anderes angewendet. Aber und ich habe deswegen also auch so relativ ausführlich über das, dieses Phänomen in der Kirche dann und was daraus geworden ist gesprochen, weil wir natürlich verteufelt da aufpassen müssen, dass uns das in der Anthroposophie nicht passiert. Weil ich kann genauso gut, ich sage dann immer, anthroposophische Theologie betreiben. Ich kann nehmen die Schriften Steiners und kann anfangen, sie jetzt mit dem toten Intellekt auszulegen. Was hat denn Steiner damit gemeint und was bedeutet denn das? Und dann wird wahrscheinlich sofort ein Disput entstehen, wie es im Mittelalter war. Das heißt, der eine sagt rot, der andere sagt grün und der vierte sagt, weiß ich nicht, gelb oder sonst was. Und dann habe ich im Prinzip, bin ich auf dem besten Weg, das eigentlich Geistige mit völlig materialistischen Begriffen zu denken. Und dann ist die Anthroposophie in Wahrheit tot. Dann ist sie tot. Also wir müssen schauen, wie wir aus dem, was in den Schriften festgehalten ist, einfach wieder den Lebensimpuls herausholen. Und da ist jeder einzelne Anthroposoph im Grunde aufgerufen. Weil sich die Situation ja natürlich auch seit Steiners Zeiten insofern gewaltig geändert hat, als Steiner noch gelebt hat, hat man halt einen großen Eingeweihten gehabt, der einfach gewaltige Inspirationen, Intuitionen, Imaginationen gehabt hat, wo aus dieser einen Quelle einfach unheimlich lebendiges Geistiges herausgesprudelt ist. Und also große Führerfigur haben wir halt sozusagen jetzt nicht mehr. Ist vielleicht auch gut so. Ist vielleicht auch gut so, weil es ist der Aufruf, dass wir ja eigentlich als mit den kleinen Anthroposophen irgendwo selbstständig zu so kleinen Quellorten des Geistigen werden müssen. Und nicht nur eben das, was er aus seiner Quelle gegeben hat und was dann letztlich abgestorben ist hinein in die Schriften, wenn man es als solch Totes bloß nimmt, das wiederzukehren, sondern wir müssen uns bewusst sein, Anthroposophie lebt dort, wenn wir selber irgendwo einen erlebnismäßigen Zugang zu dem Geistigen finden. Heißt nicht gleich große Hellsichtigkeit, weil da können wir wahrscheinlich lang warten. Aber es muss irgendwas von Erleben da sein und nicht also bloß Wissen wiederkehren. Das kann es nicht sein. Dann ist Anthroposophie tot. Also das heißt, die erste Aufforderung ist, Mut zu haben, aus dem eigenen Erleben ganz individuell zu schöpfen. Und Steiner hat selber ab und zu mal gesagt, ja eigentlich gibt es die Anthroposophie so oft, als es Anthroposophen gibt, weil jeder muss seinen individuellen Zugang in Wahrheit finden. Also es gibt nicht in Wahrheit die eine Anthroposophie. Das ist vielleicht schon so eine gewisse Krux, das jetzt heute einem modernen Wissenschaftler zu erklären, weil der Meinung ist, wissenschaftlich kann nur etwas sein, weil das so ganz allgemein ist und eigentlich das Individuelle ganz ausgeschaltet ist. Das Subjektive, wie man sagt. Aber mit dem Subjektiven ist das halt so eine Sache. Man muss unterscheiden, sehr stark unterscheiden zwischen persönlicher Willkür und wirklich individuellen Schöpferischen, was hereinkommt. Ich meine, wenn ich bloß eine persönliche Willkür, weil ich das halt lieber mag als das andere, dann, wenn ich das hineintrage in die Wissenschaft, in die Geisteswissenschaft, dann wird das eben keine Geisteswissenschaft sein, sondern eine bloß sehr subjektiv gefärbte Meinung. Aber ich muss auf der anderen Seite in Wahrheit einen eigenen schöpferischen Impuls hineinbringen, sonst lebt es gar nicht. Das ist also ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Also alles, was persönliche Willkür oder so ist, wenn man es jetzt anthroposophisch ausdrücken will, ist was zu tun hat mit unserer Willennatur, namentlich mit unserem Astralleib, mit unserem Ätherleib, von mir aus, wo die Gewohnheiten drinnen sitzen, ja von mir aus sogar mit dem physischen Leib, namentlich mit dem, wie unser Gehirn geprägt ist, weil durch unsere Erziehung zum Beispiel werden bestimmte Strukturen im Gehirn geprägt. Im Übrigen wäre es ja sehr leicht festzustellen, dass nicht das Gehirn in Wahrheit denkt, sondern dass das Denken erst das Gehirn richtig fertig ausbildet und baut. Nur es kann passieren, dass dieser Prozess dann irgendwann erstirbt und dass man dann immer in den alten Bahnen hervordenkt. Das, also zum Beispiel unser öffentliches Schulsystem ist sehr stark in diese Richtung aufgebaut, dass es einfach bestimmte allgemein anerkannte Begriffe immer wieder gekäut werden und dass die Kinder trainiert darauf werden, auf diesen Bahnen zu laufen. Dann baue ich einfach in das Gehirn gewisse feste Strukturen hinein, die dann später nur mehr sehr schwer zu ändern werden. Wenn ich ein lebendiges Denken zum Beispiel entwickle, dann fange ich in Wahrheit auch an, bis ins physische Gehirn hinein, da immer wieder ein bisschen umzubauen. Also das heißt, neue Nervenverbindungen zu bilden und nicht immer nur auf eingefahrenen Bahnen zu fahren. Was im Übrigen einen großen Einfluss darauf hat, ob man später im Alter Altersdemenz wird oder nicht. Weil eine Tatsache ist, dass wir täglich, weiß ich nicht, 100.000 Nervenzellen oder so verlieren und keine neuen mehr dafür kriegen. Und wir lernen eigentlich während unseres ganzen Lebens im Grunde oder müssen versuchen zu lernen, mit immer weniger Gehirn auszukommen, in Wahrheit. Nämlich namentlich also an der Großhirnrinde, die ja für unsere Gescheitheit so wichtig ist. Da verlieren wir ununterbrochen also Gehirnzellen. Das ist ein dauernder Abbauprozess. So spätestens ab der Pubertät geht es bergab, ganz steil. Und normalerweise lernen wir aber so flexibel zu sein in unserem Denken, in unserem Erleben, dass wir halt wieder neue Verbindungen bauen, wenn alte ausfallen. Also das geht so weit, dass selbst wenn schwere Schädigungen da sind, kann man unter Umständen, also das erleben selbst, also wenn Leute Schlaganfall haben oder so, kann man also wieder gewisse Fähigkeiten trainieren, obwohl ganze Gehirnzentren ausgefallen sind, da müssen halt andere dafür einspringen. Also wir bilden dauernd lebendig dran. Aber wenn wir uns verschreiben an streng materialistischen, toten Denken, dann tun wir das eben nicht oder nur sehr, sehr wenig. Dann bilden wir einfach feste Strukturen aus und hoffen, auf denen also bis zum Tod dahin fallen zu können. Und die sind völlig unfähig, Geistiges zu begreifen. Weil Geistiges besteht eben im Schöpferischen. Also wo nichts Schöpferisches ist, ist nichts Geistiges. Geistiges und Schöpferisches ist dasselbe. Darum ist es aber so schwer zu fassen, weil ich kann über das Geistige nicht sagen, wie es groß, dick, dünn, lang, breit. Es ist eigentlich, es manifestiert sich in dem Moment, wo es tätig wird. Und da kann ich höchstens erleben, was dabei entsteht, was dabei herauskommt. Und da kann ich sehen, wo viel Neues, viel Schöpferisches eben in die Welt hineintritt. Dann ist ein großer geistiger Impuls da und wo wenig hereintritt, ist halt wenig Geistiges da. Aber ich kann das Geistige in Wahrheit, in letzter Konsequenz, das eigentlich Geistige, die Quelle gar nicht beschreiben in Wahrheit. Ich kann immer nur schauen, welche Taten vollbringt es. Und das geht so in verschiedenen Ebenen. Wenn ich die Ätherwelt als nächstes betrachte, die schon etwas Geistigeres ist, aber das ist ja auch noch nicht die eigentliche Schöpfungsquelle. Das ist auch eine Hülle im Grunde. Und selbst das Seelische im einzelnen Menschen oder als Seelenwelt, als Astralwelt im Großen ist auch etwas Geschaffenes und etwas nicht selbstständig schöpferisch Tätiges. Also das heißt aber, ich kann verfolgen die Spuren, die das Schöpferische hinterlässt im Seelischen, im Ätherischen, im Physischen sogar, das kann ich beobachten. Und wir als Anthroposophen müssen halt also namentlich versuchen, im Denken dorthin zu kommen, dass wir also sehr stark erleben im Ätherischen selber, wie das Schöpferische hereinkommt. Und das heißt nichts anderes, als wirklich im Denken kreativ, schöpferisch, lebendig zu werden. Und uns dort also nicht durch vorgefertigte Gedankenkonstrukte einfangen zu lassen. Na, was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, jetzt soll ich die Schriften Steiners gar nicht mehr studieren und so, weil man es ja selber finden? Oder? Naja, wird nicht gut funktionieren. Das ist also als Vergleichsbeispiel, das ist so, wie wenn ich die Mathematik hernehme. Theoretisch könnte die Mathematik rein theoretisch jeder Mensch aus sich heraus entwickeln, weil sie wirklich aus dem Geistigen, aus dem rein Geistigen stammt in Wahrheit. Das heißt, man könnte das hereinholen. Nur wird man dann wahrscheinlich ein paar Jahrtausende brauchen, um so aufs heutige mathematische Niveau zu kommen. Und das ist also in der Praxis nicht wirklich praktikabel. Also das heißt, wir brauchen einmal so ein bisschen eine Wegweisung, eine Hilfestellung. Und das gibt uns des Werksteiners in ganz großem Maße, dass, wenn wir es, wie soll ich sagen, als Art Landkarte benutzen, die uns in bestimmte, zu bestimmten geistigen Bereichen hinführt, von denen wir uns aber bewusst sein müssen, dass wir dann dort versuchen müssen, selber irgendwas wirklich geistig zu erleben. Sonst ist einfach keine Substanz da. Das ist so, wie wenn ich jahrzehntelang auf einer Landkarte mit dem Finger herumfahre und glaube, ich bin deswegen schon in Afrika gewesen. Also das Erlebnis dort ist trotzdem was anderes, als wenn ich bloß mit dem Finger über die Landkarte fahre. Also,
aber das ist eine ziemlich lebendige Landkarte.
Es ist eine sehr lebendige Landkarte, gar keine Frage. Sie ist lebendig dann, wenn ich sie lebendig aufnehme. Das heißt, wenn ich sie als Anregung nehme, dass es in mir lebendig wird. Das hängt eben wirklich am einzelnen Menschen, am einzelnen Zugang. Also das ist halt eben einfach die Falle, die wir als Anthroposophen vermeiden müssen, in die anthroposophische Theologie sozusagen hineinzufallen. Weil die Kirche hat das wirklich geschafft, das ganze Großartige, was mit dem Christusimpuls hereingekommen ist, wirklich in 100.000 Dogmen zu ersticken. Und wo sie im Grunde kein Millimeter mehr rührt und gar nicht mehr kann. Also das liegt gar nicht an den einzelnen Kirchenvertretern. Denn sie können gar nicht mehr, selbst wenn da oben ein progressiver Papst sitzen würde. Er hat keine Chance. Er hat keine Chance. Kann er machen, was er will. Er kommt gegen das ganze System einfach nicht an. Es wäre eine Illusion zu glauben, da sitzt jetzt einer oben, der ist jetzt progressiv, modern, geistig aufgeschlossen und jetzt wird sich die Kirche ändern. Na, da können wir noch 1000 Jahre drauf warten. Es wird nicht passieren. Also so gesehen ist unser lieber Benedikt der perfekte Ausdruck dessen, wie halt die Situation der Kirche ist. Ich meine, er ist Theologe im perfektesten Sinne, Vertreter dieses System, im Grunde ist das also ganz, ganz ehrlich. So, also das muss man zur Kenntnis nehmen. Und das darf uns halt eben als Anthroposophen in Wahrheit nicht passieren. Und eben da diese große geistige Lehrerfigur des Rudolf Steiner immer heute nicht mehr unter uns weilt, muss es von den einzelnen Anthroposophen kommen letztlich. Also wir dürfen auch nicht erwarten, dass jetzt in Dornach irgendwer sitzt, der jetzt das ausstreut und ha, jetzt endlich ist wieder ein anderer da, der macht es für uns. Und wir gehen dem nach. Also wir sind heute aufgefordert, das selber zu machen, denke ich einmal. Im ganz Kleinen. Aber was heißt das? Was heißt das für eine anthroposophische Gesellschaft? Das heißt, dass wirklich von der ganzen Peripherie, vom ganzen Umkreis her die Impulse kommen müssen. Ich meine, dann wird Dornach leben, dann wird dort was Fruchtbares entstehen können, wenn man das so irgendwie als Brennpunkt auffassen, wo sich das sammeln kann. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Problematik, die wir haben, aber ich denke, man muss dazu Mut machen irgendwo. Jedem Einzelnen Mut machen, auch auf sein eigenes Erleben ein bisschen vertrauen zu dürfen und auch dem anderen zugestehen, die Sachen vielleicht anders erleben zu können oder zu müssen, aus seinem Schicksalszusammenhang vielleicht auch. Weil wir müssen denken, wenn wir jetzt als Anthroposophen sitzen, können wir ja über sowas wie Reinkarnation und dergleichen sprechen, jeder von uns bringt ja ganz bestimmtes Schicksal mit, ist aus einer ganz anderen Richtung vielleicht herausgewachsen und muss dadurch zwangsläufig die geistige Wirklichkeit auch unter einer anderen Perspektive sehen. Und das ist ja nichts Schlechtes. Ich meine, man kann die Dinge von sehr vielen verschiedenen Seiten ansehen. Also gerade das Dogma Wissenschaft, Geisteswissenschaft und im Speziellen kann nur dort sein, wenn alle aus dem gleichen Blickwinkel schauen. Das ist deutlich. Das ist absolut deutlich. Das ist ein bisschen das Problem in der Naturwissenschaft, dass man sich dort gerade als Folgeerscheinung des theologischen Denkens darauf eingeschworen hat, es darf nur einen Standpunkt geben. Und dann habe ich die objektive Wahrheit. Ja, nur objektiv, Objekt hat immer nur einen Sinn gesehen von einem Subjekt aus. Das Objekt für sich ist gar nichts. Das Objekt ist immer der Gegenwurf zum Subjekt. Also wenn ich es von einem anderen Winkel anschaue, schaut er das Objekt anders aus und ist trotzdem ein richtiger Blickpunkt auf die Wirklichkeit sein. Der Goethe formuliert so schön. Kenne ich mein Verhältnis zur Außenwelt und zu mir selbst, so heiße ich es Wahrheit. Und so kann jeder seine eigene Wahrheit haben und es ist doch immer dieselbige. Es ist einfach von einem anderen Blickwinkel gesehen, und lebendig wird das Ganze, lebendig wird Anthroposophie, wenn sie von möglichst vielen verschiedenen Blickwinkeln gesehen wird und die eigentlich am anderen Menschen erkennen, boah, da gibt es einen ganz anderen Gesichtspunkt, von dem aus ich das betrachten kann. Auf die Idee wäre ich noch gar nicht gekommen. Vielleicht kann ich einmal ein paar Schritte machen und auch einmal die geistige Welt, die Welt überhaupt, von dem anderen Gesichtspunkt aus betrachten. Das heißt ja nicht, dass mein Blickwinkel falsch ist, aber da so ein bisschen Beweglichkeit einfach hineinzubringen. Also ganz weg von irgendeiner Dogmatik. Steiner sagt das selbst, das erfordert unheimliche Toleranz auch. Also lieber einmal zwei, drei Spinner zulassen, die halt einen sehr verschrobenen Standpunkt haben, als sagen, ja, so geht das nicht, so kann man das nicht ansehen. Das ist ein bisschen einen Lebensraum einfach geben, das ist sehr wichtig. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass das halt nicht immer so der Fall gewesen ist. Also es ist wahnsinnig schwierig, diese Toleranz zu üben. Und man muss auch sehen, wenn man jetzt nimmt den Impuls Weihnachtstagungsgesellschaft, also ihr wisst ja, die erste Gesellschaft ist 1913 gegründet worden, also so im Übergang eigentlich von 1912, 1913, im Grunde gar nicht durch Steiner selber im Übrigen, sondern es ist Marie Steiner war es, der Karl Unger, glaube ich, und der Michael Bauer, die waren die Initiatoren, also das waren Menschen im engsten Umkreis von Steiner zwar, aber er hat sie eigentlich total aus der Gesellschaft zunächst herausgehalten, war nicht einmal Mitglied dann. Also ganz bewusst, er hat gesagt, ich bin Geisteslehrer, ich gebe meine Impulse und ihr macht halt eine Gesellschaft, die das Ganze jetzt irgendwo verkörpert in der Welt. Aber und er hat zunächst einmal sehr weise gehandelt, weil wenn er sich gleich ursprünglich damit verbunden hätte, hätte er sich von Haus aus gleich die ganzen Schwierigkeiten aufgehalst, die mit der Gesellschaftsbildung eben notwendigerweise, wie wir es schon am Anfang ein bisschen besprochen haben, verbunden sind. Weil man muss auch denken, wenn man sich als Anthroposoph entscheidet, nicht nur halt für mich privat oder in meinem engen Umfeld Anthroposophie zu betreiben, sondern wenn ich wirklich Mitglied werde, mich mit der Gesellschaft verbinde, dann halse ich mir auf, bis zu einem gewissen Grad auch die Probleme der Gesellschaft, beziehungsweise positiv gesagt, übernehme Verantwortung dafür, wie die Gesellschaft läuft. Also das muss auch der umgekehrte Schluss sozusagen sein, dass ich dann nicht sage, naja gut, den da noch machen, ist mir wurscht, wir machen unseres da und der Rest interessiert mich nicht. Also das heißt, wenn ich bereit bin, mich mit der Gesellschaft als solcher zu verbinden, dann trage ich auch Verantwortung dafür. Ist auch klar, das ist die andere Seite davon. Aber eben auch Bewusstsein, ich halse mir die Schwierigkeiten auf. Also, weil das ganze Gesellschaftswesen manchmal mehr Probleme schafft, als dass sie die unmittelbare geistige Arbeit fördert. Also das ist also ein wichtiger Aspekt vielleicht auch drin. Und also gerade was auch jetzt die geistige Arbeit betrifft, muss man auch wiederum sehen, die eigentliche geistige Arbeit, für die muss wirklich wieder jeder individuell verantwortlich sein letztlich. Also ich kann ja nicht, weiß ich nicht, also wenn ich jetzt als der Klassenstunde als Lektor bin, die Verantwortung für alle Teilnehmer da übernehmen. Es muss jeder seine Mitverantwortung übernehmen. Das heißt, er muss innerlich wissen, ob er für sich eigentlich die Voraussetzungen erfüllt, dass die ganze Geschichte einen Sinn macht oder dass es nicht in die falsche Richtung geht. Weil wir wissen alle aus der Anthroposophie, wenn man einen geistigen Schulungsweg, einen geistigen Entwicklungsweg geht, dann verstärkt man seelische, geistige Kräfte, also namentlich auch seelische Kräfte, aber alle, einmal grundsätzlich zunächst. Also es ist zunächst einmal nicht so leicht, das selektiv zu handhaben. Und die typische Erfahrung ist ja in fast allen spirituellen Bewegungen, wenn man nicht sehr, sehr vorsichtig ist, werden gerade die negativen Eigenschaften auch ganz besonders verstärkt. Also alles das, was im normalen Alltagsleben so kleine Lässlichkeiten sagen, man sagt, er hat jetzt seine Marotten oder seine Spinnereien, das wird durch geistige Schulung sehr, sehr verstärkt. Und das ist dann oft das, was mehr dominiert als der eigentlich positive geistige Impuls, und dann gibt es Mord und Totschlag in Wahrheit. Und das ist vielfach ja passiert. Also das heißt, man muss sehr, sehr ernst nehmen, wie Steiner ja schon selbst in Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten sagt, also drei Schritte in der moralischen Entwicklung auf einen Schritt in der Erkenntnis. Also es geht nicht darum, möglichst schnell irgendwas hellsichtig oder wie man glaubt, vielleicht hellsichtig zu erleben, sondern also vor allem ist es die Arbeit an sich selbst, das Allerwichtigste. Also dem offen gegenüberzutreten, auch zu sehen, was man einfach aus der karmischen Vergangenheit mit sich herumschleppt, auch von mir aus, was man als Doppelgänger mit sich herumschleppt. Also dann haben wir versucht, im zweiten Mysteriendrama das ein bisschen drastisch darzustellen, damit das vielleicht nicht so wie der Imagination irgendwo weit fern ist, sondern ein bisschen handfester ist, aber man muss sich denken, dass man da einiges Grausliches mit sich herumschleppt. Und je früher man sich dessen bewusst wird, sehr real bewusst wird, umso eher ist eine Chance, also dass man weiterkommt. Und am schlimmsten ist es, wenn man denkt, ach, ich bin jetzt Mitglied der anthroposophischen Gesellschaft und sogar in der Hochschulmitglied, und jetzt bin ich geistig schon, weiß Gott, irgendwo. Und natürlich schon weit fortgeschritten. Also das hat wirklich katastrophale Folgen in Wahrheit. Also, aber das ist heute was, das kann ich nicht von außen bestimmen. Ich kann nicht sagen, du darfst und du darfst nicht. Das wird nicht funktionieren. Es wird funktionieren, wenn jeder Einzelne sich dieser Verantwortung bewusst wird. Weil ich kann nichts als Geisteslehrer, als Lektor oder was immer das sagen, in meiner Freiheit steht es auch, mit bestimmten Leuten zu arbeiten und mit anderen nicht. Muss auch in der Freiheit stehen. Das ist nicht, dass man wen ausschließen will oder sonst was, aber es muss eine gegenseitige Basis da sein, eine wirklich menschliche gegenseitige Basis. Das ist das Allerwichtigste. Und das habe ich auch versucht, im letzten Vortrag ein bisschen herauszuarbeiten, dass das Allerwichtigste ist, wirklich den anderen Menschen wahrzunehmen. Wirklich in seiner Wesenheit, in seiner Eigenart, in seinen geistigen Kräften auch versuchen, wirklich wahrzunehmen. Nicht in so als Schablonenmenschen irgendwo zu nehmen, also hinter 100.000 konventionellen Hüllen versteckt. Nicht, weil wenn wir uns ehrlich sind, so vielfach, was man in den anthroposophischen Zweigen sieht, ist sehr viel Konvention, so verhält man sich als Anthroposoph und so tut man, und man traut sich gar nicht, sich anders zu geben, weil schon der Nachbar schaut, ne? Das ist aber nicht anthroposophisch. Er wird es vielleicht nicht direkt einmal ins Gesicht sagen, aber zu den drei anderen flüstert das schon irgendwo. Ich will jetzt gar nichts Böses darüber sagen, aber es sind einfach Phänomene, die man sieht, und das muss eigentlich weg, es muss ganz unverhüllt Mensch zu Mensch sprechen. Ich meine, dort lebt Anthroposophie. Etwa Anthroposophie ist eigentlich die Kunst, einmal vor allem den anderen Menschen in seiner geistigen Wesenheit irgendwo zu fassen, zu spüren, kennenzulernen, irgendwo in welcher geistigen Beziehung steht zu ihm. Da muss ich nicht jetzt gleich 100 Inkarnationen aufholen können im Detail. Das ist, wenn man auf das warten, wird es nicht funktionieren. Wenn das sein soll und wenn wir so weit reif sind, werden wir den Einblick eh kriegen. Aber man kann sehr wohl spüren, ob ich mit einem Menschen in einer karmischen Beziehung stehe. Und naturgemäß sind die Menschen, die sich in einer anthroposophischen Gemeinschaft zusammenfinden, irgendwie karmisch verbunden. Und dann muss ich das auch spüren. Dann muss ich auch spüren, gut, da bringe ich vielleicht aus der Vergangenheit eine ganze Menge Ressentiments dem einen gegenüber mit. So, was tun wir jetzt damit? Wie gehen wir um damit? Wir müssen also irgendwie darüber wegkommen. Also, weil das ist nämlich dann wirklich praktische Anthroposophie mitten im Leben. Also das besteht nicht nur darin, über Hierarchien zu reden und zu schwärmen und Dinge, die dann nämlich möglichst weit in Wahrheit weg sind von dem, was einem persönlich individuell nämlich angeht. Da lässt sich sehr schön allgemein. Ich will damit nicht sagen, dass man diese Themen nicht behandeln soll, aber man soll sie nicht als Fluchtmöglichkeit nehmen, einmal sozusagen die unmittelbare geistige Begegnung, die wir in jedem Fall haben, nämlich mit den Menschen, mit denen wir zusammen sind, im anthroposophischen Zweig, in jedem Zirkel, wo man halt zusammensitzt oder zusammen etwas tut. Also da diese Wahrnehmung zu haben, da auch wirklich den Menschen zunächst einmal in seiner Eigenart anzunehmen in irgendeiner Form. Nicht sofort zu sagen, nein, das müsst ihr anders machen und das passt mir überhaupt nicht und das ist nicht richtig und aus. Da sind wir sofort in der Stolterei letztlich drinnen. Also da braucht man sehr, sehr weites Herz. Ich meine, man kann dem anderen Anstöße geben und helfen. Sicher ist jeder von uns auch irgendwo in seinen Vorurteilen befangen und wir sind eben nicht nur schöpferische, geistige Individualität, sondern wir haben einen ganzen Pinkel von Sachen drinnen, wo wir Gefangene auch sind, Gefangene unserer Vergangenheit, wenn man so will, und wo wir nicht rauskönnen und wo es gut ist, wenn wir das überwinden und wo es gut ist, wenn wir Hilfe bekommen, es zu überwinden. Aber dann muss das eben halt Impulse dazu können, von den anderen kommen, sollen von den anderen kommen, aber wie soll ich sagen, mit einer gewissen Subtilität. Ohne Besserwisserei und solchen Dingen, vor allem. Das ist. Ich meine, das sind Dinge, wo man, denke ich, wirklich in der Praxis einfach Anthroposophie leben könnten im Zusammensein. Das wird immer wichtiger, weil einfach nur die anthroposophischen oder sonstigen Konventionen und Traditionen zu leben, wird uns einfach nicht in die Zukunft weitertragen, alleine. Damit will ich gar nichts zerstören, das brauchen wir nämlich gar nicht, weil was nicht funktioniert, wird eh von selber zerfallen. Das Wichtige ist, dass was anderes da ist oder dass wir was anderes schaffen. Weil da ist es eben noch nicht, das ist da, wenn wir es schaffen, wenn wir es hereinbringen in die Welt. Und das können wir wirklich überall, wo, egal wo 2, 3, 5, 10, 100 Anthroposophen zusammensitzen, dort kann das passieren. Und wenn es passiert, dann wird es, denke ich mal, ein positiver Impuls auch für die Gesellschaft als solcher sein. Weil die lebt eben wirklich von diesem menschlichen Zusammenhang und von nichts anderem. Ich meine, das könnte man fast als Übersetzung des Wortes Anthroposophie nehmen irgendwo. Also sie ist Erkenntnis des Geistigen, naja, eben vor allem im Menschen, der mir gegenübersteht. Dort muss ich anfangen. Nächster Schritt ist dann, dass ich vielleicht eine Verbindung finde zu den Toten, die mit uns sind. Das ist die nächste Sphäre der geistigen Wesen, die also ganz eng mit uns auch verbunden sind. Also da versuchen, einen Zugang zu bringen, weil in Wahrheit hat jeder von uns tagtäglich irgendwelche Impulse, die von dort kommen. Wir verschlafen es nur und wir glauben halt, jetzt ist uns irgendwas eingefallen. Ja, eingefallen, aber woher ist es eingefallen? Also das wäre schon einmal so eine ganz praktische Erkenntnisaufgabe, einmal unterscheiden zu lernen, woher kommt denn das? Ist das auf meinem Mist gewachsen oder kommt da das aus einer anderen Quelle heraus? Und das ist die wichtigste Inspirationsquelle eigentlich, die wir haben können. Also, wenn wir nicht gleich von den Seraphim oder wo oben so die unmittelbaren Impulse bekommen, das wird nicht der Fall sein, wenn sie uns eben meistens ohnehin vermittelt durch Menschen, die hinübergegangen sind und die dann drüben, also das, was sie hier begonnen haben, eigentlich erst so richtig ausarbeiten können im Geistigen. Weil da ist dasselbe gegeben wie hier das Gesellschaftssystem oder auch unsere äußere physische Körperlichkeit ist einerseits ein Mittel, um bewusst zu werden, um wirklich wach mitten in der Welt zu stehen, aber es ist zugleich ein Hemmnis auch, um wirklich das geistige Impulse voll ausreifen können. Also das heißt, wir müssen uns bei allem, was wir tun, klar sein, dass wir eigentlich hier einen Anfang setzen. Und ausreifen wird es, wenn wir hinübergegangen sind. Und dann wäre es ganz wichtig, dass unten Menschen da sind, die diese Impulse auffangen können, hereinnehmen können und dann mit diesen Impulsen sehr wohl hier wirksam werden können. Weil es sind Ideen und schöpferische geistige Gedanken, die durchaus eben noch für hier Gültigkeit haben und die zum Gestalten dieser äußeren Welt wichtig sind. Also müssen wir den Zugang irgendwo suchen. Also diese Verbindung eben insofern zu pflegen, eben, dass wir auch erkennen, wo was hereinkommt. Dass wir ein bisschen so ein leises Unterscheidungsvermögen einmal bekommen. Also Unterscheidungsvermögen, erstens, was ist bloße Konvention, die in mir fortrollt? Was ist Inspiration, die wirklich irgendwo aus dem Geistigen hereinkommt? Und vielleicht ein bisschen zu spüren, wo könnte die Quelle sein? Also zumindest, ist das ein Toter? Ist das vielleicht die Engelwesenheit, die mit uns verbunden ist, die auch da ist? Das sind Dinge, die also relativ in unserer allernächsten Umgebung in Wahrheit da sind. Dazu brauche ich nicht hellsichtig sein, muss ich dazu sagen. Also man muss nicht die Imagination des Engels jetzt haben. Wenn ich auf das wieder warten wir wahrscheinlich wieder lang. Und dann stellen wir es uns falsch vor, dass irgend so was Wahlendes daher schwebt. Man muss sich klar sein, das sind alles Bilder, auch Imaginationen sind Bilder, die natürlich aus dem Geistigen geschaffen sind, aber sie sind Bilder und noch nicht die eigentliche Realität. Sie sind wirksame Bilder, aber also an dem brauchen wir nicht kleben. Wenn das kommt, wird es schon kommen. Und das habe ich auch das letzte Mal erwähnt, Anthroposophie ist eigentlich ein geistiger Entwicklungsweg, der verhältnismäßig spät zu solchen hellsichtigen Eindrücken führt. Das zeigt die Praxis in Wahrheit. Wenn man so umschaut, so viel begabte Hellseher gibt es bei den Anthroposophen in Wahrheit nicht. Wenn man ganz ehrlich ist. Ich meine, es gibt manche, die das behaupten und mögen auch irgendwas sehen, aber was es ist dann nur eine große Frage. Ich meine, es gibt viele östliche Schulungswege, da kannst du 3 Wochen ein Seminar machen und du siehst was. Und der Garantie ist die Frage, was es dann ist und ob du ein entsprechendes Unterscheidungsvermögen hast. Weil, ich meine, das artet dann meistens aus, dass es halt sehr beseligend ist, da in irgendeiner Bilderwelt, in einer Imaginationswelt zu leben. Nur die Frage ist halt, wo die herkommt und was sie wirklich zu bedeuten hat. Da mischt sie alles Mögliche dann zusammen. Und das heißt, also diese Imaginationen zu haben, ist völlig sinnlos, wenn ich nicht ein wirklich gesundes Urteilsvermögen entwickelt habe. Und gerade dazu hilft die Anthroposophie wirklich sehr gut. Und wir brauchen also gar nicht gieren, danach frühzeitig Imaginationen haben zu wollen. Sie kommen, wenn die Reife dazu da ist, werden sie schon kommen. Da braucht man keine Sorge haben. Aber es gibt eben jedenfalls den Schritt, der für uns heute möglich ist, zu einem wirklich lebendig schöpferischen Denken zu kommen. Die Möglichkeit gibt es. Und die Möglichkeit gibt es darin dann auch zu erkennen, sind das jetzt Gedanken, die wirklich aus der Inspiration stammen, wo ich wirklich das erlebe, was der Capesius schildert, es denkt in mir, oder ob das eben meine Erwägungen, Überlegungen sind, die ich anstelle. Also da diesen Unterschied auch einmal wirklich ein bisschen zu spüren, das Erlebnis ist eigentlich deutlich unterschiedlich in Wahrheit. Und in Wahrheit kommt man, da brauche ich noch gar keine großen Klassenstunden oder was machen, wenn ich einfach diese Nebenübungen mache. Übung der Gedankenkontrolle, wenn ich die energisch mache, kann ich im Denken bereits so weit kommen, dass ich diesen Unterschied erlebe, in Wahrheit. Also es ist erfolgreich, wenn man so diese Nebenfälschungen, der Name ist schon so, Nebenübungen. Steiner hat einmal gesagt, am besten die ganze anthroposophische Gesellschaft sollte Nebenübungen machen. Das wäre das Wichtigste. Das heißt, wenn die nicht funktionieren in Wahrheit, ist das andere, wie sagt man es auf Wienerisch, alles Chimäre. Es wird keine wirkliche Substanz haben. Also das muss uns bewusst sein.
Jetzt in Bezug auf Dornach. Ja. Dornach als unser Mutterzentrum.
Ja.
Sagen wir betrachten jetzt für die Welt.
Ja.
Der Anthroposophen.
Ja.
Was können wir machen? Wir kleine Gruppen, die sich befassen mit der Anthroposophie. Was können wir für Dornach machen?
Wie können wir helfen? Naja, Was können wir machen? Also ich meine, wir müssen schauen, dass einmal bei uns so ein lebendiger Impuls lebt, dass wir also den Mut haben, den durchzuziehen und dann aber auch zu sagen, nicht, das machen halt wir da irgendwo separiert und wir grenzen uns ab, sondern wir können es mehr oder minder dem Zentrum letztlich irgendwann oder den anderen Anthroposophen nur anbieten und sagen, schaut's, wir machen das. Vielleicht ist für euch eine Anregung dabei, viel was anderes können wir nicht machen. Das ist das, was wir geistig machen können. Und vielleicht da jetzt eine ganz andere Frage, ich meine, was sicher auch ein Moment virulentes Problem ist, weil die Gesellschaft ja insgesamt unter Mitgliederschwund und daher auch unter finanziellen Problemen leidet. Ich meine, ist das sicher auch eine Frage, wie man da unterstützend wirken kann. Das ist halt die praktische äußere Dinge, also auch nicht zu sagen, ja, die sollen morgen was wollen. Und, ich meine, ist halt die Frage. Oder wir sagen, das sind uns wurscht, sollen es zugrunde gehen und wir machen es abseits davon. Das ist halt auch eine große Frage, denke ich, die wir uns stellen müssen, was wir da tun können. Stellt sich sicher auch für uns als Gesellschaft, weil wir ja jetzt eigentlich so einen Sonderweg irgendwo gehen oder lange Zeit gegangen sind oder noch gehen und der sich auch einfach historisch entwickelt hat, stellt sich auch für uns die Frage, wie wir uns verhalten zur Gesamtgesellschaft. Wir sind ja eigentlich mit uns als Siebenmandler, da was wir so im Höchstfall sind, da sind wir eine eigene anthroposophische Gesellschaft, nicht nur ein Zweig, sondern eine ganze Gesellschaft, halt eine sehr, sehr kleine. Ich weiß nicht, ob ihr alle so ein bisschen die Geschichte kennt. Also es war so, nach dem Zweiten Weltkrieg, also vor dem Zweiten Weltkrieg, sagen wir es besser so, hat sich ja die Landesgesellschaft in Österreich aufgelöst, kurz bevor sie also verboten worden wäre. Also ich weiß nicht, sozusagen am letzten Tag vorher hat sie sich halt selber aufgelöst. Dann ist das Ganze einmal so ein bisschen im Untergrund verschwunden. Und nach 1945, also dann nach Ende des Zweiten Weltkriegs, hat sich die Frage gestellt, einer Neubegründung irgendwo. Und dann unser Dr. Rösl Maidan war halt immer sehr initiativ und ist halt gleich vorgeprescht und hat gesagt, so, jetzt müssen wir es gleich wieder begründen. Und vor allem, weil es dann auch also eine gewisse gesetzliche Regelung gab, dass innerhalb einer gewissen Frist Gesellschaften, die vorher bestanden haben und die dann während der Nazizeit verboten oder ausgeschlossen waren, dass die dann relativ problemlos wieder begründet werden konnten, weil das war ja nicht so leicht, Besatzung in Österreich, also man musste sie irgendwie mit allen arrangieren, namentlich auch mit den Russen und so, und der Rösl war dann sehr initiativ, ist gleich hinmarschiert zu den Russen, hat gesagt, so, wir wollen wieder begründen, anthroposophische Gesellschaft, und er hat das immer so nett erzählt, er ist zu dem russischen General, der da halt in der Russenzone das zuständig war für das hingegangen und hat halt gesagt, ja, aber der Rösl selber gesagt, ja, aber ich sage Ihnen, das ist etwas, was auf geistig-spirituellen Impulsen beruht und so weiter. Und ja, er hat dann gesagt, ach, fürchten wir nicht großes Kirchen, dann werden wir fürchten kleines anthroposophisches Gesellschaft und hat halt Stempel draufgegeben. Und dann war halt einmal die Gesellschaft, zunächst einmal die Landesgesellschaft, wieder begründet. Gut, hat aber manchen offensichtlich dann nicht gepasst. Also, sie haben.
Welchem Jahr war das?
45 noch. Das war noch direkt im 45er Jahr. Ziemlich unmittelbar nach Kriegsende. Also, da ist aber immer da nicht erklärt. Voran immer mitten hinein ins Geschehen. Und aus verschiedensten Gründen hat es halt anderen nicht gepasst. Also, Und es ist dann jedenfalls später eine andere Landesgesellschaft gegründet worden, also namentlich dann auch ein bisschen, glaube ich, von den Bundesländern her ausgehend, glaube ich, war der Impuls auch stärker, aber so genau weiß ich das gar nicht. Und jedenfalls gab es dann also die beiden Gesellschaften und es gab also dann eine Zeit lang sehr viele Streitereien. Also, Ja, also jedenfalls sind da teilweise wirklich die Fetzen geflogen. Also so gute anthroposophische Gemeinschaftsbildung insgesamt. Und sagen wir, für mich persönlich stellt sich die Frage, wie wir in die Zukunft blicken können. Ich meine, wir sind sicher jetzt einfach gewohnt, unseren Weg irgendwo zu gehen und wollen das sicher in einer Weise nicht aufgeben, aber in der anderen Weise sehe ich auch, dass wir einfach was zur Gesamtgesellschaft beitragen müssen oder sollen. Also wenn uns das Anthroposophie als Gesellschaft, das heißt als Organismus, als gesellschaftlicher Organismus in unserer Welt am Herzen liegt, müssen wir jedenfalls irgendwie die Wege zueinander finden, sage ich einmal, sonst haben wir nämlich wirklich das, dass überall in der Welt versteuert halt ein paar Maxeln irgendwas tun und dann wird sicher Anthroposophie als solches Leben, die ist nicht umzubringen, die ist im Grunde ein sehr starkes geistiges Wesen, das nicht umzubringen ist. Also um die Anthroposophie selber mache ich mir gar nicht so viel Sorgen, weil die ist ein sehr solides geistiges Wesen, sage ich einmal. Das ist da. Aber die Frage ist, wie weit es in absehbarer Zeit irgendeinen prägenden oder mitprägenden, ich will gar nicht einen absoluten Anspruch stellen, aber mitprägenden Einfluss auf unser Kulturleben nehmen kann, was eigentlich bitter notwendig wäre. Weil der ganz stark arimanische Impuls, der macht sich wahnsinnig breit. Und der ist in 100.000 Institutionen verankert und prägt alles heute fast. Ich meine, bis ins Schulwesen hinein, also bis auch in die ganzen geistigen Bestrebungen. Und auf der anderen Seite, die Kirche geht auch den Weg. Also hat im Übrigen, selbst obwohl es heute im Grunde nur mehr relativ wenig Menschen in Europa oder so gibt, die Kirchenmitglieder sind, hat trotzdem nur einen gewaltigen Machteinfluss im Untergrund. Einfach durch auch die finanziellen Mittel, die sie zur Verfügung haben, durch die ganze Organisationsstruktur, die weltweit verankert ist. Und damit haben sie also einen gewaltigen Einfluss noch. Das darf man gar nicht unterschätzen. Also, und ob da jetzt ein paar mehr Katholiken Mitglieder sind oder nicht bei uns, das ist ja gar nicht mehr so wichtig. Das haben sie eh schon fast aufgegeben. Das wissen sie, dass das nicht aufzuhalten ist, dass da immer mehr austreten. Aber warum auch? Weil die Leute sehen, was fange ich damit eigentlich an? Also einen wirklichen geistigen Impuls spüren sie nicht und das andere interessiert es nicht mehr. Also das, und vielleicht auch gleich da der nächste Punkt, es ist trotzdem nicht so, dass ich den Eindruck habe, dass die Menschen draußen alle schon ganz stumpf sind für geistige Impulse. Es sind trotzdem eine ganze Menge geistig Suchende irgendwo da, aber sie tappen halt irgendwo im Leeren herum. Weil im Grunde, also bis man auf die Anthroposophie stoßt, geht man schon sehr, sehr viele Umwege durch. Also es gibt viel andere spirituelle Unternehmungen oder wie immer, die viel präsenter in der Welt sind. Jetzt will ich aber nicht plädieren dafür, dass man jetzt eine riesige Werbung machen soll, das wird eh nicht funktionieren. Aber die Frage ist trotzdem, wie wir uns einfach in der Praxis als Kulturfaktor stärker verankern können in der Welt. Und dafür brauchen wir wirklich die Gesellschaft. Ich meine, dazu reicht es nicht aus, dass da und dort ein paar Anthroposophen was tun, die eigentlich keinen inneren Zusammenhang irgendwo miteinander haben. Das ist halt die große Schwierigkeit irgendwo, das zu finden. Weil, wenn man ehrlich ist, bis jetzt im großen Stil gelungen ist es nicht. Also man könnte nicht wirklich sagen, dass Anthroposophie jetzt ich meine jetzt nämlich wirklich Anthroposophie selber ein großer kulturprägender Faktor geworden ist. Was sehr präsent ist in der Welt, sind mittlerweile die Waldorfschulen zum Beispiel oder so Impulse wie die Welle da von mir aus, also diese Schiene, wo dann die meisten gar keine Ahnung mehr haben, dass das irgendwas mit Anthroposophie zu tun hat. Das sind halt irgend so alternative Mittelchen, die gut sind und das ist ja schön auch, aber es verbindet niemand mit dem, oder wenige mit dem geistigen Impuls, der eigentlich dahinter steckt. Und das ist auch so ein bisschen eine Problematik, dass diese ganzen, wie soll ich sagen, Tochterbewegungen, die eigentlich aus der Anthroposophie entstanden sind, dass die heute, wie ich den Eindruck habe, ziemlich stark den Kontakt mit der eigentlichen Anthroposophie verloren haben, vielfach. Auch in den Waldorfschulen sehe ich das vielfach. Und da ist so vom eigentlichen Anthroposophischen wenig Bewusstsein. Da ist halt Waldorfpädagogik dann eine gewisse Methode wie andere pädagogische Methoden und man traut sich ja gar nicht viel mehr, weil die Eltern können das ja vielleicht schlecht aufnehmen und im Grunde selber will man es vielleicht auch nicht, weil, nämlich warum nicht? Weil Anthroposophie oder sich damit wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen, heißt eben intensiv an sich zu arbeiten. Das ist das Um und Auf. Alles andere funktioniert nicht. Und das ist halt, kann sehr beglückend und beseligend sein, aber es ist manchmal auch sehr niederschmetternd, wenn man sich wirklich auch mit den eigenen Untiefen auseinandersetzen muss und die natürlich noch viel hautnaher mitbekommt, als wenn man dem fernsteht. Dann kann man sich sehr leicht Illusionen darüber betten. Und das gerade in unserer Zeit. Ich meine, irgendwo hat der Steiner mal gesagt, gerade heute in unserem Bewusstseinszeitalter ist es so, dass es keinen Menschen gibt, der nicht zu allem, auch dem Schlimmsten im Prinzip, fähig ist. Das steckt in uns drinnen. Also ich sage immer wieder, wenn halt so schreckliche Dinge passieren, wie die ganzen Massaker oder sonstiges, oder auch was Regierungen oft tun und dergleichen, wo man sich denkt, wie können Menschen so etwas tun? Und man sagt, ich verstehe das nicht. Eigentlich, das Wunder ist, dass nicht mehr passiert. In Wahrheit, das große Wunder ist, dass nicht mehr passiert, weil es steckt heute einfach in den Menschen ganz stark drinnen, weil einfach diese Widersacherkräfte, die das auslösen, sehr stark in uns drinnen sind. Und daher ist aber gerade dieser geistige Impuls, der denen entgegentritt, wird immer wichtiger, weil sonst wird es tatsächlich immer mehr zunehmen. Und es wird so weit zunehmen, dass irgendwann einmal das Ich des Menschen völlig hilflos dem gegenübersteht. So sehr, dass es gar nicht einmal mehr die Herrschaft über den eigenen Körper ausüben kann. Man Steiner hat schon damals also zu seiner Zeit darüber gesprochen, dass es, darf man ja gar nicht laut sagen, sowas gibt wie de facto ichlose Menschen. Das heißt, wo das Ich in Wahrheit gar nicht mehr eingreifen kann in die Handlungen des Wesens, das da äußerlich zwar in menschlicher Gestalt herumrennt, aber wo in Wahrheit die Widersacher das Sagen drinnen haben und wo das Ich hilflos im Grunde jetzt zwischen zwei Welten schwebt. Weil es einerseits nicht herein kann und ins Geistige auch nicht hinaus kann. Und das muss uns bewusst sein, dass die Gefahr droht, dass das immer stärker wird. Also das heißt, wir machen Anthroposophie nicht nur aus unserem Privatvergnügen heraus, sondern eben einfach aus Mitverantwortung für das Weltgeschehen überhaupt. Also das heißt, wir müssen jetzt sogar noch über die anthroposophische Gesellschaft hinaus ja vor allem das ganz Weite sehen, dass es um die ganze Menschheit letztlich geht. Und das, wie soll ich sagen, der glückliche Ausgang des Menschheitsunternehmens keineswegs gesichert ist. Also mit der Menschheit ist eigentlich erstmals eine Schöpfung riskiert worden, die, naja, ich sage mal, vom untersten geistigen Wesen irgendwo mit abhängig ist. Weil wir sind das unterste geistige Wesen. Weil unter uns die Tiere und so haben zumindest kein eigenständiges, individuelles Ich, die haben ein Gruppen-Ich, aber das, wir sind das unterste geistige Wesen. Und plötzlich ist eine wesentliche Mitverantwortung im Grunde für den Ausgang des ganzen Schöpfungsgeschehens in unsere Hand gelegt. Also das heißt, es kann auch schief gehen. Und ich meine, das ist zum Beispiel auch etwas, über das die Kirche dann sehr gerne hinwegtauschen will. Also da ist dann, ja, begebt euch in unsere Arme und dann wird schon alles gut gehen und die ewige Erlösung ist dann sicher. Das wird es aber nicht spielen, wenn nicht der einzelne Mensch mit dazu beiträgt. Und vor allem, es wird für die Zukunft einen Überschuss insofern geben müssen, als Menschen da sein müssen, die nicht nur für sich das schaffen, sondern die auch anderen dabei helfen können, dass sie es schaffen, wenn sie es aus eigenem Antrieb nicht zu Wege bringen, dass man sie sozusagen unterstützen kann dabei, indem man ihnen zum Beispiel manche Kämpfe mit Widersachern und dergleichen abnimmt und dann halt dem kleineren Ich, ohne dass ich jetzt wieder groß von oben herabschaue auf das, aber sage, ich helfe dir einfach im Kampf gegen die Feinde, die dir da gegenüberstehen, in dir nämlich gegenüberstehen. Also das wird auch immer bedeutender werden. Und das müsste eigentlich also sozusagen die anthroposophische Gesellschaft als so ein Hort von Menschen werden, die sich diese Kräfte langsam erwerben, sage ich einmal so. Und daher auch zunächst als Übungsfeld, möchte ich sagen, einmal innerhalb der Gesellschaft das Füreinander tun. Weil es ist EOIP so nicht gesagt, dass wir die drinnen stehen, wenn wir formal Mitglieder sind, das alles schon geschafft haben. Also das ist es ja nicht. Weil ich jetzt eine Mitgliedskarte erworben habe, bin ich noch keinen großen Schritt weiter. Nicht wahr? Das ist, also es ist ein langer Weg, dessen müssen wir uns bewusst sein. Vielleicht der Weg auch noch über künftige Inkarnationen hinweg. Vielleicht heißt es dann nicht mehr anthroposophische Gesellschaft, das ist ja nicht notwendig. Steiner hat selber gesagt, manchmal, ich würde es am liebsten jede Woche anders nennen, um deutlich zu machen, dass es eigentlich etwas ist, was in beständiger Umgestaltung in Wahrheit sein muss. Also da kann es keine festen Dogmen geben in dem. Ich meine, ich weiß, das ist jetzt sehr, sehr idealistisch gesprochen. Das Idealistische ist immer so ein Fernziel, ein Leitstern vielleicht, auf den man hinsteuern kann. Und man muss sich bewusst sein, dass in der Praxis viele, viele Umwege notwendig sind. Und es wird sich nicht umgehen lassen. Also es wird nicht von heute auf morgen anders sein. Weil die Praxis hat gezeigt, dass es also vielfach nicht funktioniert hat. Es hat nicht einmal funktioniert, gleich nach dem Tod Steiners. Und die Nachfolger Steiners im Vorstand oder so waren sicher die wirklich auserwähltesten Persönlichkeiten. Und was hat es gegeben, Mord und Totschlag, wenn man ehrlich ist? Was ist ausgekommen? Der Vorstand hat sich total zerstritten und dann gegenseitiger Ausschluss und was Gott was, alles. Also schlimmer geht es eigentlich gar nicht mehr. Und das waren sicher die, die aber energisch geistig an sich gearbeitet haben. Also wir müssen also nicht denken, dass das einfach ist und wir brauchen ja nicht mit dem Finger jetzt hinzeigen, bah, die waren halt unfähig. Also das waren damals noch wahrscheinlich mit die Fähigsten. Und es zeigt nur, also, wie schwierig das ist und es wird nicht jetzt leichter werden deswegen. Also der Illusion brauchen wir uns nicht hingeben.
Ich glaube, es gibt ein einfaches Mittel.
Ja.
Das, womit man all die Schwierigkeiten relativ schnell bewältigen kann. Und das ist die Liebe. Heute Abend ist das in einer Art vorgekommen, wie du gesagt hast, den anderen zu fühlen. Das Gegenüber zu fühlen, aber das reicht mir nicht, den Gegenüber zu lieben, dann können wir abbauen, die Kritik.
Ja, nein, kein.
Dann fällt vieles ab.
Keine Frage, ich meine, die Liebe ist es, ich meine, die Liebe zu entwickeln ist sowieso die Aufgabe unserer ganzen Erdentwicklung überhaupt. Die Frage ist nur, wie wir das in der Praxis hinbekommen. Weil es wird so viel in der Welt von Liebe gesprochen, nicht wahr, wo dann in Wahrheit das genaue Gegenteil davon da ist. Ich meine, das ist genauso wie mit dauert Christus, Christus, Christus. Deswegen muss also nichts Christliches dahinter sein. Das ist das große Problem. Natürlich, weil Liebe bedeutet was Doppeltes. Ist eigentlich, wenn ich geistig schöpferisch bin, hole ich etwas aus dem Geistigen und kann es eigentlich nur verschenken. Das ist schon die eine Seite der Liebe. Dass ich also einmal erstens dort, wo ich nichts schöpferisch aus dem Geistigen heraushole, kann einmal die Liebe nicht da sein, weil ich dann nichts zu geben habe. Also ich muss einmal was zu geben haben. Also nur zu sagen, ja, ich bin eh lieb zu den anderen Leuten, das ist schon ein netter Anfang, aber das reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Ich muss mir bewusst sein, ich muss eigentlich immer wieder aus dem Geistigen was herausholen. Also wirklich schöpferisch tätig sein, das heißt jetzt nicht nur im Künstlerischen oder so, sondern vor allem, habe ich auch das letzte Mal gesagt, die größte Kunst ist heute die soziale Kunst. Das heißt, schöpferisch, das was Steiner die moralische Fantasie, die moralische Intuition nennt. Weil die ganzen konventionellen Regeln tragen uns nicht. Man will es nicht zerstören, muss man nicht, aber man muss sich klar sein, sie reichen nicht. Ich muss mit jedem Menschen, mit jeder Menschengruppe, die ich beisammen bin, einen ganz speziellen Impuls wiederfinden, wie ich das mit denen gemeinsam leben kann eigentlich. Und ich meine, das hat Steiner in seinen Vorträgen so toll immer wieder gemacht. Er hat wirklich gesprochen für die Leute, die da sitzen. Er hat nicht einen Vortrag gehalten, so, das ist mein Thema, das will ich sagen und schmeiße euch das an den Kopf, wurscht, wer ihr seid, sondern er hat gesprochen eigentlich mit den Leuten, die da sind. Das ist die große Kunst. Ich meine, das ist auch die Kunst, die wir lernen müssen, wie wir anderen Leuten Anthroposophie nahebringen oder darüber reden. Ich sage, also gut, ich habe das jetzt bei Steiner studiert und habe mir dieses dazu überlegt und jenes und das erzähle ich euch jetzt, das reicht noch nicht. Ich muss eigentlich aufnehmen, welche Menschen sind da und man spürt das schon irgendwie, ob bei den anderen, und so sind die Falten auf der Stirn, der andere grinst über das ganze Gesicht, also man kriegt schon irgendwie mit, ob das irgendwo ankommt, man muss halt ein bisschen herantasten, aber irgendwann kommt der Impuls, wo zumindest ein bisschen was rüberkommt. Man muss auch nicht wieder in der Totalität das Denken, 100% kommen nie rüber, aber wenn wenigstens ein, zwei Impulse irgendwo rüberkommen, die wirklich auch ankommen, das heißt, ich spreche wirklich für die Leute und nicht nur mein Sermon, dann ist schon was gewonnen, dann kann das ein Funke sein, der beim anderen wieder was hereinholt. Das ist das eine, und ich muss aber umgekehrt bereit sein, das, was der andere zu geben hat, auch irgendwo anzunehmen. Nicht wie der Block zu sagen, ja, meins will ich schon gern geben, da fühle ich mich wohl, wenn ich geistig schöpferisch tätig bin, aber was der andere macht, das ist schon wieder Mauer, da mauere ich zu. Und das Problem ist natürlich insofern gar kein leichtes, weil das eine ziemliche Stärke des eigenen Ich voraussetzt. Weil es besteht natürlich die Gefahr, wenn ein anderer jetzt so großmächtig geistig ausschüttet, dass ich einfach überrollt bin. Ich bin eher drin gefasst in dem Geistigen, was der mir zugibt, und mein eigenes, ich wäre ganz passiv eigentlich. Also dann komme ich fast in eine Situation, wenn ich vor dem Fernseher sitze und immer passiver werde. Nicht wahr? Also das ist auch die große Gefahr auf der anderen Seite. Also man muss ja umgekehrt aufpassen, dass man, wenn man auch was gibt, die Leute nicht überschwemmt und ertränkt in dem. Und das hat Steiner also wirklich so meisterhaft verstanden, das zu dosieren, das spürt man irgendwas, so besonders auch bei seinen Arbeitervorträgen oder wo. Die so ganz toll sind, weil es eigentlich ganz tiefe Fragen sind, die er behandelt, aber er spricht für Leute, die eigentlich keinen blassen Schimmer noch im Grund davon haben, von den ganzen Dingen, die einfach ganz naiv einmal was hören wollen darüber. Und in Wahrheit behandelt er dann aber die tiefsten Themen, aber wie? Da steckt oft mehr drin als in den ausgefeiltesten Vorträgen, die halt dann was sehr Spezielles nur behandeln. Aber da, also, darum kann man sehr viel lernen an den Schriften Steiners, also um vielleicht auf das zurückzukommen. Also es ist ganz wichtig, sie zu studieren, einerseits sie als wirklich Landkarte, sozusagen als sehr lebendige Landkarte zu nehmen und auch vor allem aber durchzuspüren, immer sich vorzustellen, wirklich das konkrete Publikum, das dahinter steckt. Das ist eine ganz gute Übung, sich so einen Vortrag vorzunehmen und durchzuspüren, welche Menschen sitzen dort. Jetzt zu welchen Menschen spricht der dort? Weil wenn er zu anderen Menschen spricht, ist der Duktus der ganzen Sprache alles wieder anders. Da gibt es also ganz charakteristische Unterschiede. Auch an den verschiedenen Orten, wie er unterschiedlich spricht. Also, weiß ich nicht, wenn er in Wien gesprochen hat, hat er ganz anders gesprochen, als wenn er in Berlin etwa spricht. Und in Dornach ist wieder anders. Also, dann wird es schon sehr, sehr viel konkreter und menschlicher. Man darf es nicht nur so als abstrakten Inhalt, als Faktum nehmen. Ah, jetzt hat er uns wieder das und das und das erzählt, das hake ich jetzt ab, das weiß ich. Sondern er hat für bestimmte Leute erzählt und es ist eine ganz bestimmte Perspektive. Also wieder die Wahrheit von verschiedenen Seiten anschauen. Also da kann man unheimlich viel lernen, aber dann trotzdem zu wissen, wenn ich jetzt wirklich konkret da sitze und was erzählen soll, dann muss ich irgendwie selber ein eigenes Erleben finden, sonst ist es im Grunde schon mehr, weil wenn ich dann nur einen Vortrag von Steiner wiederhole, ist das höchstens eine Krücke. Weil ich will damit jetzt nichts sagen gegen das Lesen eines Vortrags von Steiner oder so, aber das zählt zu dem Ding einmal lernen an dem Beispiel irgendwo. Aber irgendwann sollte es darin münden, dass man dazukommt, einfach sie zu trauen, auch selber was in den Raum zu stellen. Und zu sagen, ich tue es, soweit ich es verantworten kann. Also dessen muss man sich halt dann bewusster sein.
Ich wollte einiges also zustimmend
ergänzen. Ja, bitte. Gerne. Nein, ich will das eh so sehr interaktiv haben. Also mir ist das sehr recht.
Ja, mir fällt, also ich probiere jetzt mehrere Punkte, ich werde es probieren, es auch kurz zu machen. was Sie auch jetzt gesagt haben, also das auch selber zu vermitteln,
ja,
ist auch das Beispiel gewesen, dass, ich hoffe, ich habe den Namen richtig in Erinnerung, als Rudolf Steiner Klassenstunde gegeben hat, also eine gewisse Klassenstunde, ist Emilie Kolisko, glaube ich, zugekommen und hat ihn gefragt, ob sie die
ja.
Notizen
die haben. Ja, ja, ja.
Vortragen kann, dann für die Lehrer, aber nur vor Ort dann in Stuttgart.
Richtig, ja.
Ja, und da hat er eine Ausnahme gegeben. Aber für die anderen hat er gesagt, also er soll das nicht einfach wiederholen, was ich da sage, sondern einfach die Mantren, die ich euch
höre,
und aus denen, aus dieser
Meditation, richtig, ja, ja.
Dann vortragen. Und als aber Mitglieder erfahren haben, dass es die originalen Mitschriften gibt, sind diese Leute unter Druck gekommen.
Und ja, ja.
Ist dieses übliche, ich sage nicht, dass man es nicht machen soll.
Nein, nein.
Aber ich, das symptomatisch, wenn wir sagen, einmal mit dem Original von Dr. Steiner hören, was der gesagt hat.
So ist es, ja. Nein, ich meine, es hat insofern beides eben Berechtigung. Man muss sehen, dass es eben diese zwei unterschiedlichen Stufen ist. Das eine ist einmal, sich an dem, was Steiner unmittelbar gegeben hat, zu schulen, um was zu lernen, zu sehen einmal, wie hat er es gemacht, wie hat er die Worte gewählt und so. An dem kann man sehr viel lernen. Aber man muss wissen, das ist auch noch nicht der letzte Schritt, dass wirklich aktuell was Geistiges dann hereinkommt, wird natürlich stärker sein, wenn ich wirklich den Mut habe, es auch frei zu gestalten. Ich meine, die Mantren sind eh gegeben und dass ich dann aber wirklich versuche, aus dem eigenen Miterleben dieser Mantren eben meine Kommentare dazu gebe. Oder, weil das ja dann auch sehr viel mehr eingehen kann auf die Menschen, die in dem Kreis dort versammelt sind. Weil man muss denken, wie es Steiner gegeben hat, war das zugeschnitten auf die Menschen, die dort versammelt waren, mit ihren geistigen Voraussetzungen, die sie hatten, und die sind woanders ganz anders, also das heißt, das kann nur eine Vorstufe dann im Grunde sein, aber das hat insofern seine Berechtigung.
Und
kann ich da was dazu sagen? Ja, aber ist jetzt noch ein, jetzt das inhaltlich ein anderer Bereich?
Noch nicht,
ne? Ja, genau, ich bin da weiter, das ist
okay. Aber du willst die Mantra, die er in den Menschen gegeben hat. Das heißt, dass Rudolf Steiner denen durchaus zugetraut hat.
Ja,
was
natürlich.
Natürlich. Von sich zu geben. Und das ist aber von der Mitgliedschaft einfach nicht akzeptiert worden, anscheinend von einigen in der Mitgliedschaft, nicht allen. Und da möchte ich auch noch kurz zurück zum, wie Sie vorhin von der Inspiration, Imagination gesprochen haben. Ich sehe in der philosophischen Bewegung und Gesellschaft eine, eine Täuschung über diese Begriffe. Das heißt, geht gleich davon ganz von hohen aus.
Ja, 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 ja.
Aber Rudolf Steiner spricht einmal zu 100 zu Menschen, ja, ihr habt ja sowieso geistige Erlebnisse. Und die Menschen sagen,
natürlich, ja, ja.
Nein, das haben wir ja nicht, Herr Doktor.
Ja, ja.
Er hat aber Hunderte am Tag. Das heißt, diese Inspirationen, Intuitionen und Imaginationen finden auf einem gewissen Level täglich statt.
So ist es, ja, ja, natürlich.
In dieser Welt geht es,
natürlich, ja, ja.
Nicht einfach, nicht gleich natürlich größenwahnsinnig zu werden, aber einfach nicht im falschen
Fall. Nein, es ist richtig, ja. Es ist natürlich schädlich, wenn man sich einfach in Illusionen verliert. Ich glaube, jetzt sitze ich eh schon 10 Jahre in der Klassenstunde, er lebt das natürlich sehr intensiv mit und nimmt das mit und jetzt bin ich schon geistig, weiß Gott wo. Das muss also gar nicht der Fall sein. Und man übersieht dann nämlich die eben zum Beispiel, was wir gesprochen haben, im lebendigen Denken zu spüren, es denkt in mir, da kommt was herein. Das ist eigentlich da, tagtäglich da. Und das verschlafen wir komplett, weil es viel zu wenig spektakulär ist. Nicht? Weil man glaubt, ja, da muss mindestens irgendein Michael erscheinen, in Flammenerscheinung mit Getöse oder weiß ich nicht, irgend sowas. Und das kommt nicht, also aha, dann habe ich ein Problem sozusagen. Und man sieht aber die Impulse, die eigentlich unmittelbar da sind, die bei jedem Menschen da sind, weil sonst wäre man kein Mensch. Ich meine, Mensch sind wir dadurch, dass wir ein geistiges Wesen sind. Selbst wenn wir jetzt uns gar nicht schulen, ich meine, sonst fallen wir aus dem Menschsein überhaupt heraus. Also das heißt, irgendwo im Untergrund hat es jeder. Ich meine, die meisten verschlafen es halt. Also so einen ersten Schleier wirklich im naheliegendsten zu erleben, das war richtig. Und eben auch im sozialen Zusammensein wirklich die Geistigkeit des anderen zu spüren irgendwo. Nicht nur die Hülle zu sehen. Weil das ist auch was so unmittelbar gegeben ist. Und wir sehen aber in der Regel einfach die äußere Hülle. Die physische äußere Hülle, das Gehabe, das einer hat, von mir aus ein bisschen Seeleneigenschaften, der eine ist halt lebendiger, der andere Vater oder sonst was, Temperamente und solche, aber das ist ja alles noch nicht der geistige Kern. Also irgendwo da durchzuspüren, irgendwo ein bisschen, den anderen wirklich als Ich wahrzunehmen, das wäre, denke ich, schon möglich heutzutage. Ich meine, das sind so Anknüpfungspunkte.
Zu den Klassenstunden vielleicht. Das kommt natürlich noch dazu, dass da schon eine besondere Verantwortung hat.
Natürlich, ja, ja.
Die Geschichte von Bolzer Rubitz zum Beispiel, von Steiner beauftragt wurde, dass er das lesen darf. Oder besser gesagt, er bekommt die Mantra und der Bolzer Rubitz, was soll ich jetzt machen damit? Ist, ja, und der war aber wirklich auch ein
Fortschritt. Ja, machen Sie es, wie Sie wollen.
Und dann sagt er drauf, der Steiner, machen Sie, wie Sie wollen. Also, aber da nimmt man natürlich irgendeine Gruppe,
ja,
die man jetzt mit tut, und da ist man verantwortlich dann auch
eben
ein bisschen.
Ja, natürlich. Natürlich. Das muss man dann schon wissen, also dass man damit eine wirkliche, ganz ernsthafte Verantwortung übernimmt und nicht einfach sagt, naja, ich probiere halt einmal irgendwie, tun wir halt irgendwie. Also es muss schon eine gewisse Vorbereitung dafür da sein. Darum ist auch eine wichtige Vorbereitung, eben die Schriften Steiners, die Vorträge und das wirklich zu lesen. Und ich schwöre, ich lese jeden Tag einen Vortrag im Durchschnitt. Die Zeit nehme ich mir, das muss sein. Und obwohl ich ganz drauf stehe, es wertet nur, wenn ich es eigenständig irgendwie dann umsetzen kann. Aber ich halte mich ganz streng daran, das wirklich intensiv zu studieren, auch daneben. Das brauche ich einfach als Ding. Ich meine, solche großen Zahnbanner sind wir alle nicht, dass wir das nicht brauchen. Dessen sollte man sich auch bewusst sein. Ich meine, das ist nämlich so ein bisschen auch dann immer die andere Gefahr, natürlich sehr leicht zu sagen, naja, also machen wir es lebendig, jeder tut, wie er glaubt, und dann wird es irgendwann irgendwas, was mit Anthroposophie wahrscheinlich überhaupt nichts mehr zu tun hat. Da schwimmt dann alles ineinander, New Age und Ding. Ist ja gut, sich damit zu beschäftigen, aber wenn es dann den eigentlichen Kern des Anthroposophischen verliert, nämlich diese ganz bewusste geisteswissenschaftliche Gesinnung, nämlich in Wahrheit, die Steiner wirklich ganz streng zuzieht, das wirklich ganz bewusst zu sein und sie wirklich dieser Mühe zu unterziehen, wenn es das verliert, dann ist es einfach nicht mehr Anthroposophie. Mit dieser geisteswissenschaftlichen Gesinnung kann ich dann mal alles anschauen, aber die muss ich halt auch wirklich ernsthaft pflegen, dessen muss ich mir bewusst sein, und das sind natürlich die Schriften Steiners, die Vorträge und so eine wunderbare Schulungsmöglichkeit, dass ich einmal diese Fähigkeit entwickle, und dem muss man bewusst sein, da muss ich schon eine Weile arbeiten, dass das ein bisschen wenigstens funktioniert. Und nicht so, eine Geheimwissenschaft habe ich jetzt einmal durchstudiert, gar und Theosophie, und morgen gehen wir es an mit den Klassenstunden, machen wir halt jetzt. Dann wird im besten Fall nichts passieren. Ich sage im besten Fall, weil ein gewisser Selbstschutz ist ja bei diesen Dingen allen drinnen, dass also, wenn es nicht unter den richtigen Bedingungen gemacht werden, in der Regel eh nicht funktionieren. Und das ist das Beste dann dran. Ich meine, wenn man dann zu viel irgendwie von anderen esoterischen Richtungen reinmischt, kann es natürlich passieren, dass es schon wirksam wird, und dann ist es, wenn diese Bewusstheit nicht dabei ist, aber sehr gefährlich. Dann kann es gefährlich werden. Also man muss sich bewusst sein, dass man dann immer, egal ob ich einen Vortrag halte, ob ich Klassenstunde mache, das ist halt dann die Steigerung davon, die große, dass ich damit eine wirkliche Verantwortung für die Menschen übernehme, mit denen ich es mache, ja letztlich auch für die ganze Welt irgendwo. Ich setze das auch immer auf, erstens, weil es manche Leute gern hören wollen, und zweitens aber auch, weil ich so das Gefühl habe, dann spreche ich irgendwie so, dass ich es eigentlich auch für der ganzen Welt vertreten kann. Und ich muss eigentlich so sprechen können, dass das, was ich sage, vielleicht nicht für alle verständlich ist draußen, aber zumindest nicht als so spintisiertes erscheint. Also wenn man sagt, ich betreibe jetzt Anthroposophie so, dass ich das nicht im Prinzip vor allen Menschen sagen könnte, dann stimmt was nicht daran. Wenn das so ja, mystischer Schleier und Ding, das... ich meine, sicher wird man manche Themen halt anders besprechen müssen vor der Außenwelt, das ist schon ganz klar. Aber trotzdem, selbst wenn ich im internen Kreis spreche, muss es so weit Hand und Fuß haben, dass ich es dann auch, egal von wem, in irgendeiner Form rechtfertigen könnte. Und weil da ist die Luft draußen, wenn ich mich dazu irgendwie mit ein paar esoterischen Floskeln darüber schwimme und die schön klingen und wo alle zufrieden sind, weil fünfmal das Wort Christus und dreimal Liebe und sonst was fällt und jetzt ist es deswegen schon was Geistiges und ich täusche aber eigentlich nur über die Lücken hinweg, die in Wahrheit da sind. Also das, mit Worten lässt sich trefflich streiten, selbst mit anthroposophischen Begriffen lässt sich ein wunderbarer Schein erzeugen und der an sich noch nichts hat und wo er draußen jeder davon erinnern wird und mit Recht davon erinnern wird. Nicht, weil
Sie wollten gerne noch was fragen, oder? Ja, der
Harald wollte es auch was sagen, gell?
Ich will nur immer anknüpfen an diese Vortragsgeschichten und Bücher und da ist mir was bekannt, weil ich jetzt eigentlich fragen wollte, ob ihr das auch kennt, dass Steiner mal gesagt hat, soll mir gefragt worden ist, was mit der Gesellschaft in 100 oder
etc. Ja, ja.
Passiert, aber was dann wichtig ist. Und dass er mal gesagt hat, das Einzige, was das überdauert, oder die Eonen, ist eigentlich die Philosophie
der Freiheit. Ja.
Ist das auch...
Ja, nein, es ist bekannt, ja. Ja. Und ich meine, das hat da sicher eine sehr starke Begründung und ist auch für uns an sich was sehr Naheliegendes, weil gerade dort wird der Schritt geübt, von dem abstrakten Denken wegzukommen zu dem lebendigen Denken. Das ist noch kein Hellsehen, da ist von geistigen Wesenheiten gar keine Rede, nichts, und trotzdem führt es hinein bereits in dieses lebendige, ätherische Denkerleben. Es führt dort heran, weil die Wahrnehmung des Denkens dann ist im Grunde nichts anderes. Und ich meine, ist halt für manche halt noch nicht so wirklich griffig. Man kann es als normaler Philosoph lesen, dann liest man es wie ein anderes philosophisches Büchlein. Oh. Zeit rennt. Dann bringt es gar nichts. Oder den anderen ist es wieder zu abstrakt, irgendwo zu philosophisch. Also man kann es nicht lesen wie ein normales Buch. Man muss es wirklich fast meditativ erarbeiten. Das heißt, an den Sätzen immer wieder schauen und dann kann es ganz toll sein. Und vor allem, auch da muss man sich dann wieder ganz eigenständig erarbeiten letztlich, weil Steiner hat selber gesagt, die Philosophie der Freiheit, aber das ist mein ganz persönlicher, mein ganz individueller Zugang. Und ich gebe es zwar, um für andere einen Anstoß zu geben, aber letztlich müsst ihr euch das selber erarbeiten. Das ist nur eine Anregung. Und als solche muss man es nehmen und dann kann da ganz, ganz viel herauskommen. Das wird wahrscheinlich sein, irgendwann in 100, 200, 300 Jahren wird wahrscheinlich vieles vom Rest verschwunden sein. Die Gefahr ist sehr groß. Vielleicht sind wir dann so weit, dass wir die wesentlichen Dinge selber finden können. Weiß ich nicht, werden wir sehen. Das wollen wir mal abwarten. Aber jedenfalls, wenn wir es über die Jahrtausende nur so weiter tradieren wie die kirchliche Theologie, dann wird es nichts bringen. Also, die haben ja viel bewahrt, das ist gar keine Frage, aber es lebt nicht. Also, vielleicht schaffen wir das, einen Schritt in die Richtung weiterzukommen.
Ja, und in dem Sinne wollte ich noch sagen, Sachen weiterzubringen und einfach die Not der Zeit. Das beschreibt auch Roland Tücher in ein Nachrichtenblatt in dieser Zeitung, die jetzt regelmäßig digital erscheint, dass einfach viele Sachen da unumkehrbar werden können, überhaupt für die Menschen. Also,
ja, natürlich.
Die Technologie und alle möglichen Angriffe, denen die Menschen ausgesetzt sind,
natürlich, ja.
Pädagogik. Und da wollte ich nur daran einfach appellieren, wenn es interessiert, einfach, dass diese Initiative Entwicklungsrichtung Anthroposophie entstanden, Mhm. Und die geben dieses Nachrichtenblatt, ein Nachrichtenblatt nennt sich das, weil das Nachrichtenblatt ja eingestellt wurde.
Ja, ja, ja.
Also von der Ahnung aus. Das hat verschiedene Gründe, das kann man auch nachlesen. Und ich wollte einfach ein Angebot sein, dass man sich einfach gegenseitig wahrnimmt.
Ja, 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 richtig, ja, ja. Ja, ja, richtig.
Besprochen werden.
Richtig, ja.
Und wer Interesse hat, kann auch das. Einfach bestellt, da muss man sagen, ob er ein Mitglied der anthroposophischen Gesellschaft ist oder nicht. Wer nicht ist, bekommt es normalerweise auch trotzdem. Und wer weiter Interesse hat, kann auch auf dem Blog von Gerhard Schuster,
ja, ja.
Gandhi, Kreidi, da ist auch ein Beitrag zum ein Nachrichtenblatt. Wer kann das, wer Interesse hat, kann das lesen. Überhaupt kann ich diesen Blog empfehlen.
Sehr gut, ja. Nein, es ist wichtig, dass es einfach Initiativen gibt und manches wird mehr Leben erzeugen, manches weniger, aber es gehört Mut dazu, einfach es zu tun. Also das finde ich ganz wichtig. Trotzdem habe ich irgendwo den Eindruck, dass das heute mehr gelingen könnte als früher. Also es, weil viele Dogmatik aus der Vergangenheit trotzdem, die wird sich nicht halten können, auch bei den Anthroposophen. Ja, ja. Ja, es ist mühsam. Aber ich glaube wirklich, also, dass der Impuls einfach wirklich nur von außen einmal kommen kann. Von woanders kann es nicht kommen. Also das wird darüber entscheiden, ob da was lebensfähig ist dort im wirklichen geistigen Sinn ist oder ob das einfach ein Monolith ist, der dort als toter Klotz herumsteht. Ich meine, dazu hat sie sich natürlich jetzt lange Zeit hin entwickelt in die Tendenz, dass es immer mehr so ein fast ein Betonsarg. Ja. Sehr schwankend. Ja, ich meine, wir sitzen an der Peripherie, wir können uns das versuchen, einmal was. Vielleicht schlägt das Herz dann wieder dort ein bisschen stärker. Ich weiß es auch nicht. Mehr als probieren kann man nicht. Ich meine, man braucht sich am wenigsten Gedanken machen, wird das jetzt alles gleich ändern oder nicht. Ich muss einmal anfangen zu tun und dann wird man sehen. Das sagt Steiner eher selber immer. Also, über den Erfolg braucht man es einmal gar nicht nachdenken. Ja, na absolut, absolut. Das war ein total riskantes Unternehmen. Und man sieht ja, nach seinem Tod hat es auch gleich die ärgsten Schwierigkeiten gleich wieder gegeben. Also da ist ja gleich wieder einmal ein Riesen-Einbruch gewesen. Aber ich meine, Krisen haben auch immer wieder das Gute, dass man ihnen aufwachen kann. Also nehmen wir das halt als solches. In diesem Sinne waren das halt so ein paar Gedanken, die ich dazu euch mitgeben wollte oder anregen wollte, dass wir sprechen einfach durch. Also ich bin auch nicht jetzt der große Zampano, der alles weiß, gar nicht, aber ich glaube, wichtig ist, dass wir reden einfach darüber.
Das ist ein Beispiel von Zellmanns gegeben.
Ja.
Die war ja ausgeschlossen, die Rollen.
Ja, genau.
Und wie er dann heute in den 50er Jahren gesagt hat, sie entscheiden sich frei, dass sie wieder mitmachen können.
Ja.
Also das ist, glaube ich, ein schönes Bild.
Ja, richtig, ja. Richtig, ja. Ja, sicher, nein, ich meine, das muss uns klar sein, dass es irgendwo letztlich nur funktionieren wird, wenn es eine Ganzheit irgendwo letztlich ist.
Also mein Zugang dazu, der für mich besonders wichtig ist zu verstehen, eben auch im Sinne der geisteswissenschaftlichen Erkenntnis, was eigentlich das Wesen einer Gesellschaft ausmacht oder welche Wesen eine Gesellschaft erzeugt, ein Wesen oder verbindet, welche Gesetzmäßigkeiten da drinnen leben. Eine Gesellschaft entwickelt sich wie ein Mensch, was mir bis jetzt bewusst
ist. Ja, so in so einer gewissen Ding kann man sich vergleichen. Eine
Firma oder jede Organisation hat ein Leben.
Ja.
Und für mich ist also im Moment gerade besonders interessant zu verstehen, wie funktioniert das, oder ein bisschen besser zu verstehen, wie funktioniert sowas, um eben dann auch bewusst
zu arbeiten. Ja.
Für mich zum Beispiel eine große Frage, oder wenn es scheint, also 1912, 13 diese Gründung, oder nicht mehr, aber diese Gründung, sage ich mal, passiert ist, und dann sozusagen bei der Weihnachtstagung danach wieder dann in den 20er Jahren, um was das eigentlich nur bedeutet, dann eben jetzt sozusagen eine Neugründung wieder da war, damals schon, oder wie.
Naja, ich meine,
es ist. Man müsste ja jede Woche übernehmen, so, weil das nicht das Wesentliche ist, oder?
Naja, sagen wir so, ich meine, das Wesen, das eigentlich, ja, das Wesen, das drinnen leben sollte, das ist eben die Anthroposophie. Also Anthroposophie ist das eigentliche geistige Wesen, das dahinter steckt.
Ja, wenn man so will.
Und, ja, sicher, die bildet die Hülle sozusagen dazu. Naja, ich meine, es kommt dazu, dass in der Gesellschaft jetzt natürlich noch andere Wesenheiten im, wie wir es am Anfang gesagt haben, arimanische, luziferische von mir aus, zwangsläufig auch mit drinnen wirken, wie sie in jedem Wesen wirken, das sie sozusagen verkörpert auf Erden in einer gewissen Weise. Auch bei uns ist das ja so. Schon allein durch unseren körperlichen Aufbau haben wir arimanische Kräfte in uns, das heißt arimanische Wesenheiten letztlich, wenn wir es konkret aussprechen. Das geht gar nicht anders. Sonst könnte man gar nicht leben auf Erden. Und genauso wäre es eine Illusion zu glauben, ich habe eine Gesellschaft, die ohne diese Wesenheiten auskommen könnte. Und ich habe halt das Problem, wenn ich Anthroposophie abseits irgendwo treibe, kann ich mich vielleicht rein mit dem Wesen der Anthroposophie auseinandersetzen und nur mit meinen eigenen Widersachern. In der Gesellschaft habe ich aber diese anderen Wesenheiten eben auch dabei, und die sind natürlich innerhalb der Gesellschaft noch wesentlich mächtiger als dem einzelnen Menschen gegenüber.
Aber umgekehrt kann ich aus meinem Erlebnis, dass ich auch manche Überwindungen oder Erkenntnisse, gerade was in der Sache Phänomene betrifft, eigentlich nur.
Sicher.
Weil nur in
einer. Der Vergrößerungsglas, ja.
Sind ja diese Spiegel.
Ja, richtig. Na sicher, ja, natürlich. Natürlich.
Wo ich alleine, also gerade die animalischen, die sind auch wieder die sich viel mehr in einer Gesellschaft erkennen lassen.
Also ja, die luziferischen sind stärker dann so die einzelnen Persönlichkeiten, die das mitbringen. Aber das Arimanische ist, wie soll ich sagen, die Institution als Ganzes, da lebt es drinnen. Das ist sowas einerseits Anonymes irgendwo, aber sehr, sehr massiv wirksam einfach. Aber ohne dem hätte eine Gesellschaft überhaupt keine Struktur, und die braucht es aber irgendwo. Also die müssen da sein. Und das färbt natürlich schon stark auf die Mitglieder ab. Ich meine, der alte Witz mit versteinert und so weiter, mit den Anthroposophen, kommt ja nicht ganz von ungefähr. Ich meine, das ist der arimanische Einfluss, und der wirkt bis in die einzelnen Mitglieder stark hinein. Also man muss sich bewusst sein, dass man also da sehr viel entgegensetzen muss, um damit fertig zu werden. Und das ist interessant, weil manche anderen äußeren Gesellschaften oder so gar nicht so stark von den Mitgliedern her so versteinert sind, so arimanisiert sind wie Ding. Das heißt also, dass da eigentlich sehr starke arimanische Kräfte drinnen wirken. Sogar vielleicht wirken müssen. Die Gefahr ist nicht, dass die Überhand kriegen. Also das ist dann das Problem. Also wir müssten eigentlich die Stärke haben, wenn idealerweise, wie der Idealbild, gerade mit noch viel stärkeren solchen Widersacherkräften innerhalb des Gesellschaftssystems fertig zu werden. Stärkere
die
als.
Die Anthroposophie so stark ist.
Ja.
Anzeigbar.
Und ja.
Die tun viel mehr hinein, Energie an die Widersacher, weil es eben so stark ist.
Na sicher. Ich meine, das ist eh fast überall so. Auch wenn ein starkes Ich drin ist, dann kommen die Widersacher erst recht in stärkerem Maße. Dann kommen sie erst recht heran. Also das heißt, eine Gesellschaft, die einen starken geistigen Impuls verkörpern will, ist ein Anziehungspunkt für starke Gegenmächte. Das ist gar keine Frage. Und eben in der Kirche zum Beispiel haben sie es geschafft, fast den Kern zu ersticken. Und das sollte halt in der anthroposophischen Gesellschaft nicht passieren.
Diese Wesen, die da so stark wirken, haben ja auch als Grund, dass man ja 1925 die konstitutionelle Grundlage, die der Steiner geschöpft hat, verlassen hat.
Das ist ein eigenes Thema. Ja, das ist schon klar, aber das Thema behandle ich heute nicht mehr, sonst sind wir mitternacht mindestens noch da.
Ja, aber das ist ja auch
Aus dieser Pubertät sind wir heraus, glaube ich, heute, mit der anthroposophischen Gesellschaft. Die dauert noch an, aber ist nicht mehr so turbulent. Ich glaube, wir kommen langsam
heraus. Ja, ich meine, letztlich, es gibt drei Möglichkeiten. Also entweder es gelingt irgendwann wirklich den geistigen Impuls, also das Wesen Anthroposophie als das Führende in der Gesellschaft zur Tätigkeit zu bringen. Es gibt die andere Möglichkeit, dass es zerbröselt. Oder es gibt die schlimmste Variante fast, dass es so wie die Kirche wird, dass es sich über Jahrhunderte dahinschleppt als Leichnam. Und dann führt nämlich zwar die Anthroposophie als solche auch nicht natürlich töten kann als geistiges Wesen, aber stark behindern kann.
Das ist schlussendlich.
Ja, genau. Genau, und das dann ist, was nämlich in der Welt da verankert ist. Und dadurch eigentlich die Anthroposophie als lebendiges Wesen gehindert wird, sehr stark behindert wird, da wirklich in der Welt einzugreifen. Das wäre eigentlich die schlimmste Variante. Ja, richtig, ja. Na sicher, das wäre dann die einzige Möglichkeit. Und da wäre es dann noch besser, als das Ganze zerbröselt und dann ist eher noch eine Chance irgendwo einen Neuanfang zu machen, als wenn das so als Block bestehen bleibt, der sich nicht mehr rührt.
Mein Eindruck ist schon der, dass das anthroposophische Wesen an sich nicht ausschließlich in einer Gesellschaft lebt, sondern die Gesellschaft bildet zusätzlich.
Na, natürlich. Natürlich, ja, natürlich.
Das anthroposophische Wesen, das muss begriffen werden, aber das Gesellschaftswesen, das ist das, was.
Natürlich. Natürlich, ich meine, Steiner hat da. Leben
kann, je nachdem, wie die Gesellschaft.
Ja, richtig. Ist, ja. Der Steiner hat da immer zunächst einmal unterschieden zwischen der anthroposophischen Bewegung als einer geistigen Strömung, zunächst einmal an der Gesellschaft. Und hat nur dann gesagt, also ich versuche mit der Weihnachtstagung das zusammenzuführen irgendwo. Wobei er aber ganz deutlich nur selbst kurz vorher sogar die Idee gehabt hat, ja, wenn das irgendwo nicht funktioniert, dann soll es einmal eine ganze Menge unabhängige Gruppen irgendwo geben und die alte Gesellschaft besteht irgendwo daneben fort, wer schon gesehen hat, die finden irgendwo nicht zusammen. Also das war schon damals eine gewisse Problematik. Also in der Praxis wird es heute sicher so sein, dass es wahrscheinlich die Gesellschaft gibt und wenn man hoffen, sie in die positive Richtung entwickelt und es wird sicher auch davon leben, dass im Umfeld als gar nicht als Mitglied oder so eine reiche anthroposophische Tätigkeit so ist, wo Menschen sind, die sagen, ich will mich damit beschäftigen, aber ich verbinde mich nicht mit der Gesellschaft. Auch das hat seinen Platz. Also das kann sehr lebendige Impulse hineinbringen. Also da wird es dann wichtig sein, dass man dann nicht wieder total mauert auch von der Gesellschaft, weil dann schneidet man sie total ab von einem sehr lebendigen Impuls. Und die anderen, wenn es auch umgekehrt wieder ein bisschen den Kontakt zumindest suchen, sind nicht so in Gefahr, sich dann irgendwo zu verlieren natürlich. Also, dass das irgendwo ein gemeinsamer Strom wird, um in die Kulturwelt einfach einzugreifen. Weil das ist immer das Problem, wenn ich in die Kulturwelt eingreifen will, dann muss irgendwie ein bisschen ein Strom entstehen. Da reicht es nicht, dass der eine macht dieses, einer macht jenes und einer macht das. Das sind dann so Nadelstiche, so kleine.
Aber wenn die Idee gemeinsam ist, glaube ich schon, dass das funktioniert. Weil wenn ich
überlege,
zum Beispiel bei anderen Strömungen, die natürlich jetzt sicher nicht in der gleichen Richtung sind, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ob die kapitalistische Idee oder naturwissenschaftliches Denken, das ist ja auch nicht so, dass da dann eine Gesellschaft gegründet worden ist für naturwissenschaftliches modernes Denken oder für Kapitalismus. Und dann sind alle in der ganzen Welt da beigetreten und jetzt haben wir das sozusagen.
Ja.
Sondern es ist ja auch, glaube ich, über einfach verschiedene Gruppen und da hat es dann diese Bildung gegeben.
Ja, natürlich.
Wir haben das jetzt gedanklich aufgegriffen und sich organisiert in diesen Zusammenhängen, also typisch also institutionell, also
natürlich
auch kapitalistischen Gruppen oder die
anderen
auch kommunistischen. Und
es ist nur eines, das ganze Universitätswesen, das ja eigentlich aus dem Kirchlichen herausgekommen ist, hat egal in welchem naturwissenschaftlichen Bereich, klarerweise, eine ganz wesentliche Rolle. Und die geht mit einer sehr gebundenen Marschrichtung durch die Welt. Da muss ich zwar jetzt nicht dauerhaft Mitglied sein, aber ich muss eigentlich im Grunde dort durchgegangen sein, um meinen Stempel zu haben, um eigentlich auf dem Gebiet tätig sein zu dürfen. Das heißt nicht, dass es nicht immer wieder Erfinder und oft die Besten gegeben hat, die dann das daneben irgendwo gemacht haben. Aber im Grunde ist das auch etwas, was, naja, auch die Naturwissenschaften in eine sehr einseitige Richtung, nämlich in Wahrheit Technikwissenschaften. Ich sage immer gern, wir haben gar keine Naturwissenschaft, weil von der Natur, von der wirklich lebendigen Natur verstehen sie im Grunde nichts. Ist jetzt gar kein Angriff oder was, aber es ist eine Technikwissenschaft im Wesentlichen. Und sie verstehen die Natur noch so weit, als sie wie ein technisches Instrument funktioniert, das heißt, was abgestorben ist. Dort fangen sie an, die Natur zu verstehen. Aber und das heißt, das ist aber eine einseitige Richtung. Also gerade auch in den Naturwissenschaften bräuchert man ja auch so eine Erweiterung, dass das eigentlich Lebendige in der Natur, was das Naturwesen eigentlich ausmacht, dass das auch einen Platz kriegt drinnen. Und was durchaus jetzt nicht mit der äußeren Forschung im Widerspruch stehen müsste oder tut, aber wo einfach das Denken auch beweglicher werden müsste, wäre sogar eines der wichtigen Arbeitsfelder, also da das Denken beweglicher zu machen.
Die ganzen Dinge sind natürlich vom Zeitgeist auch immer abhängig. Also das eine war jetzt der Gabriel-Zeitalter.
Ja, ja.
Aber diese ganzen Naturwissenschaften, Kapitalismus und so weiter. Und jetzt sind wir halt an sich im positiven Zeitalter des Michael, also wenn die Freiheit besteht. Und früher war das nicht in die Freiheit.
Ja, das ist
der
Unterschied.
Ja. Das ist nämlich die Frage, ob es nicht wirklich konkret so vielleicht oder sogar guter Weg ist, wenn es in verschiedene anthroposophische
Na sicher. Wir versuchen das jetzt auch mit dem Schaffer jetzt immer in Gespräche, wie man das irgendwie, ich meine, einerseits sehe ich jetzt keinen Sinn, einfach, dass wir aufgehen in der Gesellschaft und schluck und weg und andererseits will ich aber auch wegkommen von dem, wo da waren die und die und da sind zwei Verunten dazwischen, das ist auch sinnlos, also das kann es auch nicht sein. Also,
warum sind die da?
Ich meine, im Grunde stehen letztlich immer irgendwelche menschlichen Konflikte dahinter, die dann natürlich aber durch solche Widersacherwesen, die auch in der Gesellschaft wirken, sehr verstärkt werden können.
Das sind das Fronten, was heißt, oder der macht das nicht richtig.
Ja, das ist es, weil diese Toleranz eigentlich nicht toll. Jetzt, nächstes Problem, es gibt natürlich viele Spinner auch, muss man sich auch klar sein. Ich meine, das gibt es auch jetzt. Die Frage ist, wie geht man mit denen um, wo ist eine Grenze, nicht? Weil ich mache ja, und jeder glaubt, ist dann überzeugt, ja, ich schöpfe aus dem Geist, dabei ist wirklich nur Spinnerei. Also, es ist in der Praxis nicht einfach. Und das ist dann oft der andere Schritt, sagen, dann tun wir mal alles kappen und nur noch ein Regelbuch. Natürlich.
Wo er selber gesagt hat, ja, da kann man nichts tun, da muss man die trennen. Also die deutsche Gesellschaft,
ja.
Da hat es die Alten und die Jungen gegeben und die haben also sich gegenseitig bekriegt.
Schon zu Steinerzeit.
Schon zu Steinerzeit. Ich meine, darum war ja die Neugründung überhaupt dann.
Wenn man doch das gemeinsame Geistige hat, muss man doch eigentlich zusammenkommen, hat der Steiner zuerst zu denen.
Ja. In der Praxis hat das nicht funktioniert.
Da müssen wir halt zwei zuhören.
Aber beide waren
für die Richtigen. Ja, genau, also die Jungen gegen die
Alten.
Die waren
miteinander. Und total nein, die haben überhaupt nicht kennen. Nein, das ist halt das Problem. Ich meine, das ist halt einfach unsere menschliche Schwäche. Sag ich mal, mit dem müssen wir rechnen. Es war eine Illusion zu glauben, dass das einfach von heute auf morgen verschwinden wird. Man kann nur immer wieder sich bemühen darum. Ich sage einmal, das müssen dann wirklich auch konkrete menschliche Beziehungen irgendwo sein, dann wird es funktionieren. Aber in einem Teilbereich zumindest. Ich meine, mehr kann man für den Anfang sehen, nicht
erhoffen. Ich würde leider immer dieses Hierarchie-Denken.
Ja, das ist, ja, das ist schon irgendwie.
Ja, das ist nach wie vor leider
Gottes.
Ja, aber den Jungen ist das egal. Wer ist
Es ist nicht einfach. Nein, das ist leider Gottes. Ist das
aber mit der Gesellschaft
in Österreich. Ja, sicher. Ja.
wundert mich, dass sie das so, also
Es ist eine gewisse Machtstrebe.
Ja, das ist dasselbe Prinzip wie im Kirchlichen. Ich meine, das ist halt nur das alte römische System im Grunde. Dieses Denken steckt noch drinnen irgendwo im Hintergrund.
Gründung, also auch die 1925er Gründung, oder wenn man schon wieder gestorben ist, der Steiner war auch leicht entgegen, dass er das eigentlich schon von da an nicht funktioniert hat,
weil
ich damals schon sofort die
Neugründung
gebraucht hätte oder andere.
Ja, ich sage einmal schon, dass es wahrscheinlich, dass man sich gleich bewusst hätte sein müssen, dass mit dem Tod Steiners eine ganz andere Situation da ist. Ich meine, weil was hat er gemacht? Ich meine, im Grunde ist fast eine Art Zentralismus entstanden, weil er einfach die Quelle war, von der das ausgegangen ist. Nur der hat sofort seinen Sinn verloren, wo diese Quelle weg ist.
Ja, genau richtig.
Ich meine, da konnte eigentlich nur mehr genau das Umgekehrte der Fall sein, aber das hat halt, hat man bis heute noch nicht ganz kapiert.
Ja, also knapp danach, wo die Marie Steiner gesagt hat, die Gesellschaft ist gestorben,
ja.
Das ist eine Lüge und so weiter. Also,
ja, natürlich. Aber es ist halt...
Und es hat sich dann offensichtlich nicht so gelöst.
Ja, schau.
Weil ich habe den Eindruck, dass es bis heute von da eigentlich eine.
Nein, es hängt.
Eigentlich einen Rucksack hat, der nicht aufgeräumt
ist. Ja, sicher ist es so. Sicher ist es so, ja. Ich meine, das ist halt leider Gottes immer irgendwo, auch bei den Anthroposophen, so wenn wer irgendwo sozusagen an der Macht ist, sprich eine Position oben hat, dann plötzlich von heute auf morgen zu sagen, das gebe ich einfach auf, das ist nicht mehr, das ist offensichtlich sehr, sehr schwierig. Vor allem, weil dann 100.000 andere Leute natürlich kommen, die das von dem fordern ja sogar. Weil das ist nämlich das Weitere, dass ja viele auch gar nicht selbstständig sein wollen. Weil das heißt, dann auch eigene Verantwortung übernehmen. Und plötzlich ist ja leichter, wenn man sagt, der Vorstand hat gesagt so und so, das gebe ich jetzt weiter an alle. Und ich vertrete das mit der Autorität des Vorstands eigentlich, ich gebe das weiter. Das ist viel leichter zu sagen, Herrschaften, ist ich das jetzt so, können wir das vielleicht so probieren, dann muss ich selber dafür gerade stehen. Das ist ja in der Gesellschaft so im Großen auch. In Wahrheit so, dass die alle zwar von Freiheit reden, aber die wenigsten wollen sie in Wahrheit. Sie wollen lieber klare Anweisung haben und für nichts verantwortlich sein. Der oben ist schuld, im Zweifelsfall.
Ich versuche für mich halt immer das an Früchten sozusagen.
Aber
wie du vorhin gesagt hast, dass eigentlich in der rechtzeitigen Wirkung da ist, ich meine, die sie jetzt vielleicht geistig schon verlieren, wie eben, also bei Waldorf schon
gesagt
hast, das ist natürlich dann die Gefahr, dass der Geist vielleicht verliert da drinnen, also das anthroposophische Wesen, aber die Früchte, die er da wirklich in der konkreten Welt wirkt, und ich sage jetzt,
das eine Problem ist sicher, dass er sich vom Geist, der dahinter steckt, abschnürt, aber die sind fruchtbar in der Welt, das ist sicher wichtig und ist grundsätzlich einmal was Positives. Also das Hauptproblem ist eigentlich wirklich die anthroposophische Gesellschaft selber. Liegt es wirklich im Argen. Und wahrscheinlich auch, weil das im Argen liegt, ist es auch für die anderen gar nicht so leicht, an den Impulse anzukommen. Weil ich verstehe das auch schon, dass dann wer sagt, in einer Waldorfschule eigentlich, bitte lasst es mir in Ruhe damit. Wenn dann irgendeiner aus Dornach wo mir gekommen und sagt, ihr müsst das so oder so machen, oder glaubt, der hat die große Weisheit, dann wird sich der denken, bitte, wir vor Ort haben ganz andere Verhältnisse. Was wollt ihr uns da erzählen? Also ich verstehe das auch irgendwo, aber das ist das Problem, das Gesellschaftsproblem eigentlich irgendwo.
Und dann dazu, dass es natürlich noch die freie Hochschule gibt. Also ich glaube, das ist das Urproblem.
Ja, sicher.
Die Seele des Ganzen.
Ja, das ist keine Frage. Keine Frage. Ich meine, dabei müsste eigentlich das ganze Anthroposophische in Wahrheit in gewissem Sinn esoterischer werden, sprich mehr an ein Erleben herankommen. Weil man muss ja klar sehen, zu Steiners Zeiten, der Anfang war mal, dass einfach das intellektuell zur Kenntnis genommen haben, was er gesagt hat und darüber nachgedacht haben und da war noch kein Erleben da bei vielen. Konnte noch nicht sein. Ich meine, wir müssten heute eigentlich einen Schritt weitergehen, wo mehr Erlebnis, und eigentlich der Schritt vom bloßen Intellektuelles einmal aufnehmen zum irgendein Erleben. Ich meine, wie gesagt, nicht Hellsichtigkeit, sondern ein lebendiges Denken, irgend sowas in die Richtung zu kommen. Ich meine, dort müsste man hin, also es müsste esoterischer werden, das ist schon der Anfang der Esoterik. Aber nur, ob das auf die Art, wie jetzt das mit den Klassenstunden mit der Hochschule betrieben wird, ob das in die Richtung führt oder vielleicht nicht gar sogar in die Gegenrichtung, ist wäre wieder ein sehr spezielles eigenes Thema. Also ich bin auch der Meinung, dass das nicht funktioniert, also nicht wirklich. Auch dieser ganze esoterische Kern ist bitter notwendig, aber bedarf sicher also großer Veränderungen. Das wird wahrscheinlich auch an einzelnen Stellen gut funktionieren und an 90 anderen überhaupt nicht. Also jedenfalls wird es nicht mit einem Zentralismus funktionieren. Das, ich meine, Esoterik mit einem Zentralismus verbinden, das ist so das ziemlich Unmöglichste, was es gibt. Das, also aus diesen Fehlern der Vergangenheit sollte man vielleicht lernen irgendwo, weil das hat man gesehen, dass das also völlig nicht funktioniert im Grunde. Das, da braucht man jetzt über niemanden einzelnen schimpfen oder was. Das zeigt nur, wie schwierig es ist. Aber wenn man es dann halt immer noch nicht kapiert, dann ist es ein bisschen mühsam halt. Also, mein Gott, ich meine, wir können immer jeder versuchen beizutragen, was wir können. Das, ich meine, wenn das passiert, dann, wenn das genug Leute ein bisschen tun, dann mache ich mir eigentlich keine Sorgen mehr. Weil, ich sage das so oft auch in Vorträgen, das Blödeste ist das, was kann der Einzelne schon tun? Ich meine, nur der Einzelne kann was tun. Was dann daraus entstehen wird, wird man sehen, aber tu, was du kannst, was anderes kannst du eh nicht machen. Ich meine, ich brauche nicht irgendwelche Probleme lösen, wo ich überhaupt keinen Zugang habe und keine Fähigkeiten habe dazu. Schau, was sind deine Fähigkeiten, mach mit denen was. Tu was. Was anderes kann ich nicht tun. Ich meine, wenn ich jetzt als Maxl nach Afrika helfen erinnern tue, wäre das schön, aber wenn ich keine Fähigkeiten dazu habe, dann bin ich mehr Belastung, als dass ich was helfe. Also man muss sich auch bewusst sein, wo sind meine Fähigkeiten. Dort etwas zu tun. Also ich weiß, manchmal ist Hilfsbereitschaft auch so abstrakt, gut gemeint, aber wenn ich nicht fähig bin, was Fruchtbares zu tun, dann bin ich mehr Störfaktor, als dass ich was bringe. Also das ist auch so in der eigenen Verantwortung. Mensch, erkenne dich selbst so ein bisschen. Also wo liegen meine eigentlichen Möglichkeiten?
Die meisten wissen das aber nicht.
Die meisten wissen das nicht, ja. Also das soll es halt auch beitragen. Das, ohne dass man größenwahnsinnig wird, aber auch ohne dass man sie zu klein macht. Weil wir haben sie, jeder hat sie. Und ob es jetzt klein oder groß ist, ist wurscht. Wenn ich anfange mit der ganz Kleinen, wird es größer werden. Und man glaubt ja nicht, was dann an, nämlich Hilfe hereinkommt in Wahrheit. Wo man sich vorher denkt, das ist unmöglich, das wird nie funktionieren. Und plötzlich, man steht mittendrin und es kommt. Weil wenn ich aus einem geistigen Impuls was tue, dann kommt was herein. Und der Garantie. Auch wenn ich es nicht hellsichtig sehe, aber ich kriege die Einfälle, die Inspirationen, wenn man so will. Die sind da plötzlich da und es läuft. Und da brauche ich dann auch gar nicht hoch, ich sage, boah, was habe ich alles gemacht? Ich meine, dankbar sein, dass man ein bisschen was wieder weitergebracht hat. Oder beigetragen hat dazu. Also wenn das ein paar tun, dann wird es nicht negativ sein. Ich meine, dann wird was weitergehen. Ich meine, das Ideal ist halt der Leitstern von mir aus irgendwo, aber da brauchen wir nicht darüber reden, dass das also jetzt heute oder morgen oder übermorgen erreicht ist. Muss auch nicht sein. Aber es sollte wenigstens nicht in die andere Richtung gehen. Ich meine, wie der Polarstern halt, nachdem man sich orientiert. Das fällt mir dazu ein. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr gekommen seid und ja, dass wir ein bisschen, dass ihr vorhin auch mitgesprochen habt. Und Dinge, weil mir liegt die Sache am Herzen, dass das irgendwie ich sage nicht einfach Pfeifdorf, ist eh alles Chimäre, das soll es nicht sein. Weil dann wird sicher nichts passieren. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf. Danke.
Okay. Ich habe eine technische Abschlussübung zu machen.
Ja.